Zuerst war die Haut. Der Tattoo-Podcast. Mit Oliver Plöger.
Jo, und damit wäre das Thema bzw. der Inhalt dieses Podcasts ja eigentlich schon halbwegs umrissen. Ein paar Worte würde ich vorweg aber trotzdem noch gerne loswerden. Kurz zu mir. Mein Name ist Oliver Plöger. Ich wohne in Köln und bin seit circa 2002, 2003 als freier Journalist unterwegs. Ich habe viele, viele Interviews geführt mit Musikern, Künstlern, Sportlern etc. Ich habe Dokumentationen im In- und Ausland gedreht und war dabei mal hinter, aber auch mal vor der Kamera. Viel wichtiger aber, insbesondere was diesen Podcast angeht, ich habe Mitte, Ende der 90er Jahre angefangen, mich selbst tätowieren zu lassen. Ich habe inzwischen Arbeiten von knapp 40 Tätowierern aus dem In- und Ausland gesammelt. Ich habe zudem auch mal einige Ausstellungen mit Tätowierern organisiert und kuratiert und war auch 3 Jahre lang mal sowas wie eine Art Shopguy in einem Laden. In diesem Podcast geht es mir vor allem darum, den Werdegang, die Entwicklung und die ganz persönlichen und subjektiven Eindrücke eines jeweiligen Tätowierers in Erfahrung zu bringen. Warum machst du das überhaupt? Warum arbeitest du genau in dem Stil, in dem du arbeitest? Wie und warum haben sich deine Arbeiten weiterentwickelt? Was nervt dich am Tätowieren? Was ist das Geile am Tätowieren? Welche Rolle spielt Social Media? Und was für ein Privatleben hat man eigentlich, wenn man immer nur an die nächste Tätowierung denkt? Um all das und wahrscheinlich noch viel mehr geht es in diesem Podcast. Und jetzt viel Spaß und eine gute Zeit mit meinem heutigen Gast.
Zuerst war die Haut. Der Tattoo-Podcast. Mit Oliver Plöger.
Ich bin heute zu Gast bei Premiere bei mir selbst zu Hause in meiner neuen Wohnung. Und vor mir sitzt... Sepp, wie heißt du eigentlich mit vollem Namen?
Ich heiße Sebastian mit vollem Namen. Ich nenne mich nur der Coolness halber Sepp.
Voller Name ist nicht Sebastian, sondern Sebastian und?
Sebastian. Nein, Quatsch. Ich heiße Sebastian Hering eigentlich.
Wegen der Steuer und so.
Wegen der Steuer kennt ihr mich unter Sozialversicherungsnummer 453S.
Genau.
Mein Name ist Sebastian Hering. Viele kennen mich vielleicht unter meinem Künstlerpseudonym Sepp Fury One.
Ja.
Und ich bin heute hier im schönen Köln zu Gast. Und darf leckeren Kaffee trinken und hier auf eine coole Terrasse gucken.
Ja, genau. Du bist mein heutiger Gast, weil du ganz tolle Tätowierungen machst. Du arbeitest weitestgehend in Schwarz-Grau, schöne Letterings und so weiter.
Vielen Dank erstmal.
Das ist der eine Grund, warum du hier zu Gast bist. Und der andere ist natürlich, und da bin ich halt sehr gespannt, weil du machst auch selber einen Podcast. Al Forno heißt der.
Mhm.
Und den machst du nicht alleine, sondern den machst du mit deinem Kumpel Adrian,
genau.
aka der Grillmeister.
Ja.
Worum geht's in dem Podcast für diejenigen, die davon noch nichts gehört haben?
Also den Podcast, den machen wir ja jetzt schon relativ lange. Ich kann es dir immer noch nicht sagen, worum es genau geht.
Same hier.
wir sind tagesaktuell mal sind wir auch überhaupt nicht tagesaktuell. Also wir setzen uns einfach hin. Wir haben auch keine Agenda. Wir haben meistens auch keine Art von irgendwie Notizen oder so. Manchmal merkt man es, manchmal nicht.
Ja.
Und es geht einfach darum, was uns gerade auf dem Herzen liegt. Darüber unterhalten wir uns am meisten. Das ist eigentlich ganz lustig. Also je nachdem, was einem halt gerade einfällt. Du kennst das, man setzt sich hin, man
Ist ein Sabbel-Podcast.
Männlicher
Sabbel-Podcast.
Ja, genau. Ja. Um es abzurappen, es ist ein Sabbel-Podcast.
Ja.
Ja.
Du hast das sehr schön euphemistisch, würde ich mal sagen, beschrieben. Ihr seid auch gerne mal Assis, ne?
Wir sind gerne Assis. Wir provozieren gerne Leute, weil das ist halt heutzutage so bei dieser ganzen Instagram-Kultur und so, die es gibt, macht es einfach unfassbar Spaß, so Leute mal so ein bisschen zu triggern mit einigen Sachen. Also die Leute, die uns kennen, wissen, wir sind eigentlich coole Jungs mit den richtigen Ansichten, aber wir provozieren auch gerne einfach mal aus Gag.
Das ist ja ein Kompliment, was ich euch wirklich geben muss. Ich habe über 10 Jahre lang Radio gemacht, professionell Radio.
Ach cool, echt?
Ja, so bei WDR1 Live damals. So Abendprogramm viel und so, ist ja egal.
Damit bin ich aufgewachsen. Ich kann mich immer noch an 1 Live erinnern, an das allererste Mal, wo es online gegangen, also nicht online, on air gegangen ist.
Ah ja, okay.
Da war ich am Start.
Aha. Und mein allererster Redakteur, Wolfram Kehler, Gruß an dieser Stelle, der sagte mir direkt am ersten Tag so, Plöger, Ironie funktioniert nicht im Radio. Und ihr mit Al Forno habt es tatsächlich hingekriegt, dass ihr mich da voll abholt und wenn Adrian in seinem Berliner Schnauzer da ist, dann so richtig loslegt, Alter, ne? Und dann sagt der Fotze und was nicht alle, ne? Das hat so einen Schalk und so ein geiles Augenzwinkern, dass ich genau weiß, dass ihr das Herz am rechten Fleck habt. So.
Ja.
Ne, das finde ich total stark. Ist ein total schmaler Grat. Viele meinen Fall. Das, glaube ich, zu können, aber ihr kriegt das hin. Von daher finde ich das immer sehr...
Vielen Dank. Ja, wir rechnen.
Ich habe allerdings aber noch nicht alle Folgen gehört.
Ja, ich meine, also ne, nicht jede Folge ist gut. Das ist halt Podcast. Es ist so eine Art, würde ich sagen, Tagebuch auch. Da gibt's halt auch mal Sachen, die sind nicht so stark. Dann man merkt einem auch dann den Lockdown an in einigen Fällen. Es ist halt nicht immer 100%. Das geht gar nicht. Du kannst nicht immer 100% abliefern. Das funktioniert nicht.
Ihr macht wöchentlich, ne?
Wir machen wöchentlich, ja genau.
Auf wöchentlich. Nervt das manchmal? Das ist schon Stress, ne?
Nee, eigentlich muss ich sagen nicht. Wir haben letztes Jahr mal eine Zeit lang YouTube gemacht.
Okay.
Und es gibt auch ein paar Folgen von uns online auf YouTube, aber Aha. Das ist halt wirklich Stress, weil du musst halt selber die Kamera aufstellen.
Audio ist schon aufwendig und Ja. Bild ist nochmal der Hass.
Genau, richtig. Ja. Also wir übernehmen die Post-Production nicht selber, das ist halt der große Vorteil. Da haben wir unseren lieben Freund Max seit jetzt geraumer Zeit mit dabei, der das für uns macht. Damals hat es noch Kollege Chris gemacht. Auch schöne Grüße hier an der Stelle. Und genau, die haben sich halt darum gekümmert, dass die ganzen Sachen geschnitten werden. Der Podcast an sich, wir hatten es vorhin schon im Vorgespräch, der Podcast selber wird nicht geschnitten, in der Regel. Mhm. Und deswegen haben wir da jetzt so nur Post-Production-Arbeit, Intro, Outro, halt diese ganzen Sachen, um es ein bisschen ansprechender zu machen, auch qualitativ. Weil ich finde gerade, es ist im Podcast-Bereich relativ schwierig, selbst egal, ob du jetzt dir den Podcast von Frank Thelen oder so anhörst, ne, die ja eigentlich auch richtig Kohle haben und dann aber nicht in der Lage dazu sind, muss man einfach an der Stelle also sagen.
Frank Thelen ist hier Höhle der Löwen.
Genau, richtig. Ne? Also genau, also wenn man, egal was für Podcasts man hört, die sind qualitativ zu einem Großteil einfach richtig grottig. Und ich frage mich halt, wie das halt, also den Anspruch sollte man schon haben, dass es hörbar ist, ne, finde ich. Und den verfolgen wir dann halt. Deswegen, aber um dir deine Frage zu beantworten, also es nervt in dem Sinne nicht. Es macht total viel Spaß. Ich mache das gerne. Selbst wenn es niemand hören würde, ich würde es machen.
Ja. Kurz bevor ich es vergesse, wir sitzen hier, weil es immer noch scheiß Corona. Ich habe noch keine Impfung, du glaub wahrscheinlich auch noch nicht.
Nee, leider noch nicht.
Und wir sitzen mit sehr offener Terrassentür hier und also mehr Frischluft geht eigentlich fast gar nicht. Ich habe hohe Decken.
Ja.
Ich glaube, das sollte in Ordnung sein.
Keiner von uns ist krank.
Bevor ihr den Podcast oder du den Podcast gestartet habt, hattest du auch überlegt mal, weil du bist Tätowierer, einen Tattoo-Podcast zu machen? Einen reinen Tattoo-Podcast?
Generell schon, weil der große Vorteil ist, ich kenne viele Leute. Ich habe schon ein Konzept dafür in der Tasche sozusagen. Problem ist immer der Faktor Zeit. Du kennst das selber. Man kann nicht auf allen Hochzeiten gleichzeitig tanzen. Ich habe neben dem Podcast mache ich auch noch andere Sachen und dementsprechend, wenn man sich, mir ist gerade eingefallen, wenn man der Finn Kliemann des Tätowierens ist, der alles irgendwie macht, nur nicht erfolgreich, dann, nee, Quatsch, aber das geht halt einfach nicht. Also ich würde gerne mehr machen, auch in dem Bereich, mir macht das total viel Spaß.
Ja, aber ganz kurz, als ihr gestartet seid,
ja.
In dem Moment hättest du ja eigentlich mit dem Tattoo-Podcast loslegen können. Oder nicht?
Hätte ich machen können, Adrian.
Wann seid ihr gestartet?
2019.
Ende?
Im September, glaube ich.
Ah, okay. Ja, ich habe so im September 2019 meinen ersten Podcast aufgenommen, auf der Aachen-Convention damals.
Ach,
ich noch ganz genau. Kurz danach habe ich losgelegt.
Da haben wir uns, glaube ich, dann gesehen, weil da war ich auch. Zwar nur als Besucher, aber...
Okay, ja.
Witzig. Nee, ich hätte das machen können. Das Problem ist immer, wir hatten damals ja noch keine Ahnung, wie sowas remote funktioniert, ne? Wie man remote aufnimmt. Das Problem ist, die meisten Leute haben jetzt kein Mikrofon zu Hause. Das ist halt
das heißt remote, ihr macht das übers Netz und jeder hat ein Mikrofon vor sich, damit die Qualität richtig. Gut ist.
Also wir sind
du bist in Jena und der Adrian ist in Berlin, ne?
Genau, wir sind in den seltensten Fällen zusammen, aber das passiert auch dann und wann mal und ich muss sagen, remote aufnehmen ist auf jeden Fall einfacher und
klar.
Ich schweife die ganze Zeit ab, aber um die Frage zu beantworten, hätte man machen können, klar, hat sich anders ergeben und wer weiß, was die Zukunft bringt, aber eine coole Idee ist das auf jeden Fall, aber dafür machst du das ja und das ist auch sehr, sehr cool, was du machst, finde ich.
Okay, das Lob nehme ich natürlich gerne an. Also meine Intention war ja tatsächlich, ich hoffe, das wird heute nicht so selbstreferenziell, aber so be it. Mich fragt ja sonst keiner irgendwas. dass meine Intention war, ich habe halt geguckt, was gibt's an deutschsprachigen Tattoo-Podcasts?
Ja.
Ja, es gab halt so Dinge, auch von diversen Magazinen und so weiter und so fort. Und ich habe da reingehört und ich dachte so, das ist voll nicht meine Baustelle. Und dann dachte ich so, also so richtig eigennützig und so richtig hochnäsig auch, ganz ehrlich, wo ich gedacht habe so, okay, dann setze ich mich jetzt mit meinem fetten Arsch drauf, bevor es jemand anders macht. So, das war so meine Intention, weil ich kenne mich. 3-4 Monate später hätte wahrscheinlich irgendwer angefangen und das wäre dann der Tattoo-Podcast gewesen, auf den sich so viele geeinigt hätten. Und dann hätte ich gedacht so, ja, aber das kann man besser machen. Da hätte ich mich dann geärgert, das selber nicht zu machen. Und das war so ein bisschen Hauptintention.
Ja, mir ist gerade eingefallen, dass ich voll was vergessen habe in meiner Podcast-Historie. Ich habe fürs Tätowiermagazin tatsächlich ein paar Podcasts aufgenommen, weil ich halt einfach, ich bin selber großer Podcast-Fan und ja, ich quatsch gerne mit Leuten und ich produziere mich ja offenbar auch gerne. Mhm. Also bin ich dann halt losgegangen und habe halt mit der Jula vom Tätowiermagazin damals noch gequatscht und habe halt gefragt, hey, wie sieht's aus? Ich hatte dann natürlich weder Equipment noch Ahnung. Dementsprechend schlecht sind die von der Qualität.
Aber zumindest sind zwei Leute darauf gesetzt worden, die Ahnung haben. Punkt.
Genau, auf jeden Fall. In dem Sinne definitiv. Und das leider, also ich habe, glaube ich, 3 Folgen aufgenommen. Ausgestrahlt wurde eine, was ich ein bisschen schade finde, weil ja, du hast halt das Problem in dem Bereich immer gehabt.
Vor allem, was heißt denn ausgestrahlt? Das war jetzt nicht 20.15 Uhr ZDF so.
Ja, genau.
Ne, das haut man einfach raus. Wo ist das Problem?
Eigentlich schon. Also ich muss sagen, dass mit Dustin das Interview ist raus. Mein Kumpel Dustin Tattooism aus Hamburg, sehr, sehr guter Lettering-Artist. Mit dem habe ich mich in Barcelona getroffen. Der war gerade auf Weltreise. Ich habe in Europa Tour gemacht.
Also auf jeden Fall eine Geschichte zu erzählen.
Ja, ja, definitiv.
Wer jault, bin natürlich ich.
Ja.
Und natürlich nicht mein Hund Johnny unterm Tisch.
Johnny hat mich gerade abgeleckt und sieht jetzt irgendwie
unglücklich
aus. Der sieht unglücklich aus. Scheint ihm nicht gepasst zu haben.
An Tätowierten rumlecken ist ja selten gut so, ja.
Nee, auf jeden Fall habe ich mich mit Dustin dann in Barcelona getroffen. Problem war, wir haben das draußen gemacht und für alle, die Barcelona nicht kennen, da ist es nachts, gibt's keine Möglichkeit, sich auf eine stille Bank zu setzen.
Da ist Rambazamba.
Da ist immer
Rambazamba. Wenn du dann das falsche Mikro hast.
Hatten wir.
Ja.
Also das heißt.
Da kam ja einiges zusammen.
Genau,
ja.
Richtig. Ich glaube, die Folge gibt's auch noch zum Anhören. Die ist ausgestrahlt worden, die beiden anderen, die ich gemacht habe, nicht. Und dadurch ist das dann irgendwann frustrierend gewesen, weil ich mir dann halt dachte, ja gut, okay, ich habe mir ja was gedacht bei den Gästen, die ich auch interviewt habe.
Ja.
In dem Sinne und also ich hätte das auch gerne weitergemacht, aber es hat sich dann einfach nicht ergeben und dann habe ich das mit Adrian gemacht. Das fand ich auch gut.
Ja. Ihr seid ein schönes Beispiel dafür, dass man immer einen zweiten Blick riskieren sollte, weil, ich bin da ganz ehrlich, wenn mir einer mit Anglizismen um die Ecke kommt, dann bin ich meistens schon raus. Ich bin auch so ein elitärer Sack.
Ja.
Und dann kamst du mit Sepp Fury One
in
einem Laden Downtown Tattoo in Jena.
Ja.
Und ich dachte so, dann dein Podcast-Dude macht irgendwie Grills, also der Grillmeister. Das sind halt diese quasi goldenen, silbernen Zahnimplantate, die so...
Nee, sind keine Implantate.
Implantate, sondern
ist so, die da drüber kommen. Ne? Einfach so Kappen im Prinzip.
Genau, ne? Und ich dachte so... Alter, das ist ja überhaupt nicht meine Blase. So, was, ne? Aber dann habe ich reingehört und fand euch sofort super sympathisch und reflektiert und so. Und
die einen sagen so, die anderen so.
Ja. Aber warum Sepp Fury One? Also
das hat seinen Ursprung darin, also
wieder die Steuer.
Die Steuer, genau, richtig.
Dieser sogenannte,
Finanzamt,
der lebt hier nicht.
Finanzamt, hört jetzt mal weg. Nee, es kam dazu, weil wir haben damals, gab's noch MySpace-Zeiten, das hast du ja auch mitgekriegt. Ich war damals, hatte eine Hardcore-Band und damals war es gute Sitte in der Hardcore-Szene, sich bei MySpace dann den Nachnamen anhand seiner Band zu setzen und in dem Sinne...
Das heißt, deine Band hieß Fury One?
Nee, die hieß Fists of Fury.
Ja.
Und wir haben damals...
Das war so ruhiger Singer-Songwriter.
Singer-Songwriter, genau, so ein bisschen A Cappella. Wir sind dann in die Stoner-Richtung abgedriftet.
Nachdem mit sehr vielen psychedelischen
Touch. Nachdem wir DMT mit uns für uns entdeckt haben praktisch. Ja. Nee, Quatsch. Also wir haben in dem Sinne dann einfach Hardcore-Mucke gemacht, Fists of Fury. Und das One war dann halt irgendwie, ich habe halt wie viele andere Tätowierer meinen Ursprung irgendwo im Graffiti.
Ja.
Und so... ergab es sich dann, dass ich dachte, hey, der Name ist doch cool, weil wir kennen das aus heutiger Zeit, jeder braucht einen Instagram-Handle, alle reden sich nur mit Instagram-Handles an, manchmal ist es ein bisschen peinlich, aber ich dachte mir, okay, damit kann ich leben.
Ja. Du hattest das eben schon erwähnt, du kommst, NRW?
Genau.
Woher nochmal?
Sie? Schalksmühle. Das ist so ein kleines Nest zwischen Hagen und Lüdenscheid.
Ja.
Also eigentlich bin ich Sauerländer. Für alle, wenn ich außerhalb bin, sage ich immer, es ist Pott. Weil es ist an der Grenze zum Pott und Sauerland kennst du.
Sag ich natürlich nicht, weil ich komme aus Gelsenkirchen-Schalke und viel mehr Pott geht nicht.
Ja, das stimmt. Das
aber ich lasse es dir noch mal durchgehen. Und ich meine.
Viele Leute kennen den Unterschied nicht, ne? Außerhalb. Die denken immer, hier Köln, Düsseldorf wäre Ruhrpott. Da muss ich immer sagen, das solltest du besser
nicht
sagen.
Also Afrikaner und Indonesier haben das nicht auf dem Schirm, aber sonst, wenn du in New York jemanden fragst, Alter, ey, natürlich, ne? Und was man ja mal konstatieren muss, es ist der 13. Mai 2021. Mhm. Es ist Vatertag.
Es ist Vatertag, ja.
Ein Typ aus dem Sauerland und aus dem Ruhrpott sitzen zusammen.
Ja.
Und nehmen Podcast auf und trinken dabei Kaffee.
Wir trinken Wasser.
Wasser. Und Wasser. Auch. Was, wie viel kann nicht stimmen, ne?
eigentlich schon. Aber ich weiß nicht, ist das überhaupt so ein Ding, so dieses, also bei uns ist das ganz groß im Osten, am Vatertag rumzuziehen. Ja. Wobei ich da auch dieses Rumgesaufe eigentlich nicht kenne, weil die meisten meiner Kumpels da Edger sind.
Ja.
Aber
du trinkst schon.
Ich, ja, klar. Ja. Hm. Richtig. Ich bin, was die mit 3X sind, bin ich mit 3 Haken auf jeden Fall.
Deshalb heißt der Podcast ja auch Al Forno. Genau. Überbacken, ist schon mal Käse involviert, ne?
Na klar, ich meine, alles ist besser mit Käse überbacken.
Ja.
Angeblich.
Ja. Wie landet man als Sauerländer in Jena?
Über Umwege.
Ich meine, umgekehrt habe ich es öfter gehört, dann meistens über Berlin irgendwie. So ist dann quasi das Eintrittstor für die Ossis
quasi, klar. Ne?
Und landen dann irgendwo im Westen. Aber umgekehrt kenne ich eigentlich niemanden. Erzähl mal.
Ja, es ist tatsächlich eigentlich immer umgekehrt, aber in dem Sinne war es halt so, aus privaten Umständen war es halt so, dass ich mit Jena in Kontakt gekommen bin. Ich hatte damals bei Christian Eichenauer gearbeitet, der war ja auch schon bei dir.
Blackburg in Düsseldorf.
In Düsseldorf, damals noch in Krefeld, da habe ich in Oberhausen gewohnt zu der Zeit, war vorher in Dortmund, habe da gewohnt bei Tattoo by Diesel, bin dann wie gesagt zu
Moment Christian. Mal, wo warst du?
Ich war bei Tattoo by Diesel früher.
Diesel und Armin, hieß der davor, glaube ich?
Weiß ich nicht. Ich weiß
in den 90ern, wie alt bist du nochmal?
31.
Okay, ich bin 43. Und so in Mitte der 90er hieß es Diesel und Armin, waren so zwei Typen. Aber ja. Tattoo by Diesel, das wird da wohl gewesen sein.
Genau. Also
hätte Dortmund, mehrere Läden
auch, Dortmund ne? Diesel gibt es eigentlich nur
ja.
einen.
Ja, da hast du gelernt?
Da habe ich in dem Sinne nicht gelernt. Ich habe keine richtige Ausbildung gemacht. Ich bin self-made sozusagen, würde ich heute niemandem mehr empfehlen, war weil. Damals aber the way to go. Was sagst du?
Weil.
Weil ich wäre viel weiter, wenn ich eine vernünftige Ausbildung gemacht hätte. Also gerade handwerklich bist du einfach, wenn du jemanden hast, der dir zeigt, wie es geht, wesentlich leichter. Also ich habe wirklich, war Blood, Sweat and Tears. Mhm. Deswegen habe ich auch, wenn sich jetzt jemand anfragen würde nach einer Ausbildung oder so, eine relativ hohe Erwartung und einen hohen Standard wo du sagst Anglizismen, mir fallen manchmal nur halt englische Worte an die Dedication, die man für diesen Beruf halt haben muss, die Hingabe und weil es halt eben nicht so einfach war in dem Sinne damals das zu machen und deswegen da habe ich nicht gelernt, also da bin ich, der hat mir sehr viele Tipps gegeben, von ihm habe ich sehr viel gelernt, ich habe zu dem Zeitpunkt aber schon als mehr oder weniger professioneller Tätowierer gearbeitet.
Kontrolliert ja keiner, ne? Schein gibt's ja nicht.
Ja, ist krass.
Erstes Tattoo wo gemacht? Mit einer Maschine oder Handpoke?
Mit einer Maschine auf jeden Fall bei mir auf der Couch damals.
Hardcore-Kumpel, Hardcore-Motiv?
Hardcore-Kumpel, Hardcore-Motiv, in dem Sinne nicht. Es waren tatsächlich...
Das Tattoo war Hardcore-Scheiße.
Es ging, also tatsächlich, das erste war echt in Ordnung.
Ja.
Ich habe dann, die ich danach gemacht habe, die waren beschissen auf jeden Fall. Also das erste war komischerweise nicht so schlimm, aber die danach...
Alle wurden besser, ich nicht.
Ja, genau. Eins meiner ersten Tattoos hängt auch als Bild bei mir im Studio. Das habe ich von meinen Kumpels zum 10-jährigen Berufsjubiläum
gekriegt. Oh, schön, nochmal in die Wunde, ja?
Nee, ich find's in Ordnung, weil am Ende, weißt du, das Ding ist halt, jeder hat klein angefangen und jeder, der sagt, er hätte nicht schon mal ein Tattoo verkackt oder hätte von Anfang an direkt wie ein Gott tätowiert, der lügt.
Ja.
Und aus dem Grund, finde ich, ist das auch keine Schande zu sagen, hey, ich habe auch mal angefangen. So, ne?
Da warst du wie alt, als du dein erstes Tattoo gemacht hast?
Ich glaube 19.
Ja. Hilft einem das, wenn das ein Kumpel ist, überhaupt die Nadel da reinzuwuppen? Weil der kann dir eh nicht böse sein, der weiß es dein erstes Mal. Als wenn sofort, keine Ahnung.
Also das allererste habe ich bei mir selber gemacht. Das war so ein kleines Sternchen, wie man es halt so macht, ohne Vorzeichen, ohne alles, klar.
Ist nur da?
Es ist halb gecovert, auch in schlecht.
Du hast eine kurze Hose an.
Ich kann es dir zeigen, genau.
Ja, man erkennt es kaum noch. Ja.
Hier auch mehr schlecht gecovert als recht.
Warum steht denn da Fuck? Was soll denn das?
Das zeige ich dir gleich.
Du musst es im Ganzen sehen.
Genau, du musst es im Ganzen sehen. So, nee, solche Aussagen sind ja heutzutage durchaus schwierig. Nee, ich habe da mein erstes Tattoo gemacht und es hilft definitiv, wenn das ein Kumpel ist, weil am Ende, ich meine, zahlende Kundschaft für das, was man nicht kann, ist maximal Kacke, das zu machen. Mhm. Und deswegen sollte man da schon jemanden nehmen, dem man vertraut, der auch weiß, was er tut oder auch nicht. Mhm. Und wir sind immer noch beste Freunde, muss man dazu sagen. Und das waren so die Anfänge dabei.
Welche Tätowierungen haben dich als allererstes, ich muss immer so ein bisschen in meiner eigenen Historie dann so das neu anordnen, weil ich halt irgendwie 12 Jahre mehr auf der Uhr habe.
Ja.
So, wenn du, wahrscheinlich hast du dann in der Hardcore-Szene Tätowierungen gesehen. So, was war so das Ding, was sofort einen Impact auf dich hatte, wo du dachtest so, yo, ey, das ist geil, das hätte ich auch gern.
Ja, ich habe damals, wie gesagt, ich bin auch noch Skateboard gefahren. Ich war damals viel in Dortmund unterwegs, im Stadtgarten, bin da Skateboard gefahren oder so. Und dann war es bei mir immer gute Sitte, dann in die Brückstraße zu gehen. Ja. Damals dann in den Underground war es, glaube ich, zum André Hake. Da einfach im Shop zu gucken und einfach auf die Bilder zu gucken, weil mich diese Art immer fasziniert hat, so Tätowierungen zu machen. Das war ein Berührungspunkt. Dann hatte ich die ersten Berührungspunkte tatsächlich mit Jens Gößling, mit Blue Harvest.
Ach super.
Ja. Weil ich halt damals schon auf Schriften abgefahren bin und halt Bug in dem Sinne schon kannte. Und Jens hat damals noch so einen Mix aus Chicano und
Also diesen Bugster hat er sich genannt, der kürzlich verstorben ist.
Genau,
ne?
Richtig. Ja. Gott hab ihn selig, richtig guter Mann und meiner Meinung nach einer der besten Flash-Zeichner, die es überhaupt gibt.
Aha.
Oder gegeben hat. Und so bin ich in Berührung gekommen. Dann habe ich damals, das hing auch bei mir im Kinderzimmer, von Olaf Lobe tatsächlich ein Foto gesehen von einem Bild, was er damals in einem Carhartt-Magazin, glaube ich, hatte, was der Bordstein beilag. Das war ein Skater-Magazin aus Dortmund, die ich total abgefeiert habe.
Kenne ich.
Ja?
Ja, klar.
Ach, geil.
Ja, ich komme aus Gelsenkirchen.
Ja, ich wusste ja nicht, welche Kreise das sind.
Nee, Bordstein, klar. Ein Kumpel von mir, Timbo Tanzpalast, der hat da, glaube ich, sogar mal Praktikum gemacht.
Timbo sagt mir tatsächlich noch was von
Kennst
da.
Kennst du denn? Tim Tilgner hieß der mit richtigen Namen.
Den Nachnamen kenne ich nicht, aber Timbo sagt mir was.
Ja, ja.
Ich wollte damals Praktikum bei denen machen, aber Arne hat mich leider abgelehnt, weil er sagte,
wir haben schon einen dummen Namen, Timbo.
Wir brauchen keine zwei, also wir brauchen niemanden für 2 Wochen. Das, aber ich habe mich halt mit aller Seele darauf versteift, bei denen Praktikum zu machen.
Ja.
Aber sei es drum, so bin ich halt irgendwie so da reingesneakt, hatte dann die Arbeiten von Christian Nien von Inkvaders in Genf.
Den kenne ich noch. Der hatte relativ früh 3/4 Sleeves von Philipp Löh.
Genau.
Ne?
Also der auch macht immer noch maximal super Arbeiten.
Mega, das ist, mega Sachen, ja.
Ist so der Style, so ein bisschen, der mir so im Gedächtnis geblieben ist und wo ich dachte, boah, krass, das will ich auch können. So. Also das waren die Berührungspunkte. Und umso geiler ist es jetzt, dass Jens hat mich irgendwann mal angeschrieben,
Jens
tatsächlich,
Kössling, ja.
Genau.
Ja.
Und Olaf habe ich dann auch irgendwann persönlich kennengelernt, so, wir schreiben ab und zu mal, Jens ist echt ein Kumpel geworden, so, wir schreiben oft, der hat auch schon viel für mich und mein Klamottenlabel gemacht und wie gesagt, das ist einfach, das ist eine Riesenehre, wenn solche Leute, zu denen man auch nach wie vor immer noch aufschaut, dann wissen, wer man ist und halt sagen, hey, cool, weißt du, das ist so ein bisschen, ist echt korrekt.
Nicht cool, dass du das so erwähnst. Ich hatte, ich glaube, in meiner vorletzten Folge, da hatte ich mit der Saskia aus Köln gesprochen und wir kamen irgendwie aufs Thema Instagram und Follower und so und dann meinte sie, ey, ohne Scheiß, wenn es so Momente gibt, wo du von Olaf oder Christian in dem Fall tatsächlich auch, die machen sonntags in Düsseldorf ab und zu so eine Painting-Challenge.
Und da war ich mit bei, da habe ich Olaf kennengelernt.
Ah, guck mal, so klein ist die Welt. Ja,
beim
genau.
Fabrice.
Genau. Und dann meinte die Saskia, ey, als ich da erst mal eingeladen wurde, meinte so, ich hätte am nächsten Tag von mir aus 0 Follower haben können, aber ich durfte da mal mitmachen, so.
Ja.
Ne, dass man das so honoriert. Ne?
Das ist so eine Akzeptanz, die man einfach kriegt. Das ist, glaube ich, das hat jeder Tätowierer, also nicht jeder Tätowierer, aber aus der Zeit, in der ich sozialisiert wurde mit Tätowieren, ist das halt so, Fame in dem Sinne, was andere Leute von mir halten, ist mir eigentlich ehrlich gesagt komplett egal. Aber mir ist es schon, also ich mir bedeutet das sehr viel.
Deine damaligen Vorbilder.
Leute, zu denen ich aufgucke, wenn die halt sagen oder sagen, hey, die Arbeiten sind gut, das hat halt mehr Impact, weil das einfach jemand ist, den man krank respektiert für seine Arbeit und sein Schaffen. Und das muss halt irgendwie, ja, weiß ich nicht, das ist halt so ein krasser Ego-Push. Also Instagram ist Schall und Rauch.
Ganz cool. Wie ist konkret die Situation? Du triffst dann Olaf Lobe oder Jens Gößling und der sagt dir übrigens, deine Sachen sind cool oder schreiben die dir das? Weil du musst in dem Moment, eigentlich sagst du ja innerlich so, yes, 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 aber ich meine, du bleibst ja natürlich äußerlich gelassen. Du fällst dem Olaf ja nicht um den Hals und sagst, ach, Olaf.
Ja, nee, das ist so. Du denkst so, boah, krass. Man sitzt dann da bei dieser, bei Fabrice. Ich war bei einer von den ersten Stammtischen da damals mit dabei.
Also diese sonntägliche Zeichen.
Die sonntägliche Zeichensession. Da hatte mich die Carina vom Bodyscript auch schöne Grüße an der Stelle mit reingebracht oder mitgenommen, besser gesagt, gefragt, ob ich Bock hab. Und das ist einfach, Jens habe ich in Aachen auf der Kaiserstadt getroffen das erste Mal. Wir kannten uns halt so nur von Instagram und du weißt ja, wie das ist. Die meisten Leute, gerade die Traditional-Jungs, zeigen ihr Gesicht relativ selten. Das bedeutet, man weiß nicht, wer das ist. Der kann an dir vorbeilaufen. Du bist auf Instagram Best Buddies, aber du hast keine Ahnung, wie der Typ aussieht. Und so ging es mir auch. Ich wusste weder, wie Olaf aussieht. Bei Jens habe ich der, Christian Eichenauer noch gefragt. Ich sage, du sag mal, ist das da hinten der Jens vom Blue Harvest? Also ich habe keine Ahnung. Und dann bin ich einfach hingelatscht und habe gesagt, hör mal, bist du der Jens? Mhm. Also ja. Ich sage, ach krass, guck mal hier, ich bin der Sepp hier, Sepp Fury One. Er so, ah ja, krass, cool. So, so lief das Ganze dann. Das war echt witzig.
War für dich, hast du irgendwann mal mit farbigen Tätowierungen geliebäugelt oder du hast selber fast nur schwarz-grau Sachen, oder?
Ne, ich hab, mein rechter Arm ist Sepia, das sieht man aber nicht mehr, weil schlechte Farbe.
Aber, hat der gemacht? Oder egal jetzt?
Den hat Matthias Bloßfeld gemacht, der kann da aber nichts für.
Ah, ja,
das
klar.
Das ist die gute à la prima Sepia-Farbe gewesen.
Ah,
die,
okay.
Die knallt halt irgendwann nach einer Zeit raus, das ist halt dann so. Aber macht nichts, ich mag auch Black and Grey.
Ja.
Ja, also farbige Tattoos, ich mache auch dann und wann mal durchaus Neo-Traditional Tattoos, die auch gerne farbig.
Ja.
Würde ich jetzt nicht immer machen. Das
sieht man auf deinem Insta nicht so wirklich.
Ja, ab und zu lade ich mal was hoch. Es ist halt immer abhängig von dem, wenn jemand halt kommt, der eine coole Idee hat, was ich zu sowas machen kann, dann gerne.
Ja.
Und Neo-Traditional am liebsten auch farbig, weil ich finde, Neo-Traditional ballert farbig einfach mehr, als wenn man es schwarz-weiß macht.
Ja. So, jetzt hast du aber immer noch nicht erzählt, wie du denn in Jena gelandet bist. Also so gar nicht.
Genau,
noch
so
nicht
gar
mal ansatzweise.
Ja, ich könnte auch Politiker sein, weil ich kann sagen, das ist eine sehr spannende Frage. Viel wichtiger ist aber die Frage bla 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 und dann darauf antworten.
Ja.
Ich bin damals, wie gesagt, als ich bei Christian gearbeitet habe, habe ich das Angebot aus Jena gekriegt, weil meine Ex-Freundin zu der Zeit da halt herkam und da eine Kante, die ein Studio hatte, und da konnte ich mich finanziell ein bisschen verbessern. Mhm. Ist eigentlich auch witzig, dass Leute wegen Kohle dann in den Osten ziehen.
Wo hast du die denn kennengelernt?
In Oberhausen tatsächlich. Die hat auch damals in Oberhausen gewohnt und genau. Auf jeden Fall bin ich dann, habe ich gesagt, Jena hat mir super gefallen direkt von Anfang an, weil die Leute da sehr herzlich sind.
Gib mir mal 5 Sätze zu Jena. Ich habe halt nichts im Kopf. Ist da ein Fluss in der Mitte? Gibt es da historische Gebäude? Erzähl mir irgendwas zu Jena.
Ja,
Studentenstadt, also, weiß ich.
Studentenstadt, genau. 110.000 Einwohner, 30% Studenten ungefähr.
Ja.
Ist im Tal zwischen den Kernbergen sozusagen, unfassbar schöne Landschaft.
Kernberge
Jena, heißt das. Alter. Ja, ich meine, ich hatte mit dem Osten und mit Jena auch vorher null Berührungspunkte.
Ja, ja.
So, ich habe immer, in der Schule meinem Kumpel immer ausgelacht oder immer aufgezogen. Ich sag, Ossi, weißt du so? Und dann habe ich ihn angerufen und habe gesagt, witzige Geschichte, rate mal, wer in den Osten zieht.
Ja.
Auf jeden Fall bin ich dann da gelandet musste dann leider, wie gesagt, meine Ex-Freundin ist halt dann leider hat sich hier nicht wohlgefühlt so in Oberhausen und wollte dann zurück. Und ich habe halt gesagt, ich komme mit, wenn sich ein Jobangebot ergibt. Das hat sich dann ergeben. Und 2013 war das. Und dann habe ich 2018 meinen eigenen Laden da dann aufgemacht.
Mhm. Und 2013 hast du wo gearbeitet in Jena?
In einem Studio. Wir haben ein bisschen Diskrepanz.
Okay,
das möchte ich nicht sagen. Okay. Also was heißt, möchte ich nicht sagen? Es gibt nicht so viel Auswahl, aber ich möchte ihnen keine Plattform bieten.
Ja, okay.
Sag ich jetzt einfach so, weißt du?
Legitim.
Ist mir auch egal.
Ja. Ich hack da auch nicht nach. Ich kenne Laden nicht.
So, weißt du?
Wie so eine Bude da.
Ja.
Jetzt mal eine ganz harte Frage mit meinen westdeutschen Scheuklappen auf.
Ja.
Wie sieht's politisch in Jena aus?
Jena ist so weit links, dass es rechts schon wieder rausguckt.
Ja?
Ja, also okay. Die Ultraszene, in Jena ist halt Fußball auch richtig groß.
Ach, warte mal. Sind nicht Heavenscheu-Bern?
Heavenscheu-Bern
sind die Trikotsponsor von Carl Zeiss Jena, ne?
Waren, glaube ich, sind jetzt nicht mehr.
Oder so, ne?
War richtig krass.
Das sagt ja schon einiges.
War der absolute PR-Stunt 3000, den die gemacht haben, war richtig geil. An die Trikots kommt man auch leider nicht mehr ran.
Ja. Ich habe einen Podcast gehört mit Mike, dem Gitarristen von Heavenscheu-Bern, der ja auch Jurist ist. Mhm. Total spannender, interessanter Typ. Und der meinte auch so, die spielen in Brasilien und im Publikum haben halt ein Viertel der Fans Carl Zeiss Jena Trikots an.
Ja, das ist ultra. Also
und bei dem Verein kam das wohl so mit, die hatten überhaupt nicht damit gerechnet, dass das so einen Impact hat.
Nee, überhaupt nicht. Aber ich find's halt cool und Jena.
Ist auch selber zum Fußball?
Nee, eigentlich. Nee. Ich war einmal beim DFB-Pokal da, weil ich finde, ich war auch in Dortmund, als ich da war, obwohl ich mich für Fußball jetzt nicht wirklich interessiere, zweimal im Stadion. Das gehört einfach so zur Kultur, finde ich. Und sollte man mal gemacht haben, aber regelmäßig gehe ich da nicht hin. Und wie gesagt, politisch ist es so, die Ultras da sind Antifa eigentlich eher. Und
Ultralinks.
Ultralinks, ja, genau. Ja. Und bei uns hat man dann halt, also das ist ein rotes Eiland. Das ist schön. Also ich mag das halt, Studentenstadt. Ja. Sobald du halt aber rausgehst, aufs Dorf fährst, Richtung, jetzt keine Ahnung,
Gera, bräunlich, ja?
Auch Erfurt ist schlimm. Die Tattoo-Convention in Erfurt, ganz fürchterlich.
Mhm. Hast du mal gearbeitet?
Ja, einmal, aber nie wieder. Ich habe mir halt gedacht.
Weil konkret?
Ich habe in meinem Leben noch nie so viele Lanzer-T-Shirts gesehen, krass. Und hast du nicht gesehen.
Und keiner sagt was, weil...
Dann stehen Leute auf der Bühne, die so viel Koks geballert haben, dass sie Offbeat rappen und dann aber in ihrem Wahn dann so von sich selber überzeugt
sind. Oh, klingt eigentlich ganz interessant.
Ja, generell ja, aber sich dann das T-Shirt runterreißen und Hasta la Vista Antifaschista reinbrüllen, und ab da war für mich dann so der Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, okay, ihr könnt euch einfach mal...
Ja,
ne,
in
also,
den Popo... Machen. Was reinstecken.
Ja. Also sollen die machen alle, ich meine, im Osten hat man, der Osten ist tatsächlich in einigen Fällen schon wie das Klischee, also es gibt sehr viele Nazis da.
Klischees sind halt Klischees, weil halt oftmals was dran ist.
Es ist, ne? Genau, leider. Richtig. Man sollte nicht sagen, es ist generell so, aber also in den Städten, die sind eigentlich eher weltoffen, ist halt wie hier auch, ne? Wenn du aufs Dorf fährst,
je dörflicher,
ist es dann...
Je mehr Sauerland.
Ja, ich meine, guck mal, du musst dir angucken, einfach im Osten die Struktur, die sind halt, da sind viele Dörfer halt echt abgehängt, so gerade hinten der, ich weiß nicht, das Saale-Orla-Kreis, glaube ich, hat das niedrigste Einkommen in ganz Deutschland.
Das ist einfach Frust.
Und genau. Und
wohin damit?
Da siehst du halt einfach überall blaue Plakate dann, wenn Wahl ist. Und dann weißt du halt ganz, das sind halt Bauernfänger. Ne? Die Leute haben, die haben keine Perspektive, die sind abgehängt, die regen sich auf über das, was die Leute aus der Stadt in ihrem Leben rumfuschen, die gar keine Ahnung davon haben und denken dann, dass diese Parolen, die diese Idioten dann von sich geben, dann, dass das die allgemeine Wahrheit ist.
Ja. Ich war ja gerade ein bisschen überrascht, beziehungsweise ich hatte es erahnt, weil das auch schon mal in eurem Podcast thematisiert wurde. Ich finde, du hast so eine freundliche, angenehme Stimme, die auf den ersten Eindruck, wenn man sie hört, aber eher zu einer kleinen, zierlichen Person passt.
Ja,
das und das soll so überhaupt nicht blöd klingen, ne? Aber du bist schon ein Brecher. Du bist größer als ich und auch jetzt nicht so der Schmalste.
Halt Sport, ja.
Hast du das, was für einen Sport machst du?
Ich mache einiges. Seit der Pandemie mache ich wieder Freeletics, vorher CrossFit, Krav Maga.
Nazis klatschen.
Nee, ich war nie der Schlägereityp. Ich habe mich in meinem Leben noch nicht einmal geboxt.
Darauf wollte ich tatsächlich hinaus. Hast du mal körperliche Auseinandersetzungen gehabt mit einem Rechten oder sowas?
Nein, noch nie. Also damals in Lüdenscheid mal, irgendwann hat mir mal irgendwie so eine Asi-Tante in den Rücken getreten, weil ich so eine Bondage-Hose anhatte. Da hatte ich meine Punker-Phase. Aber ich habe nie einen auf die Schnauze gekriegt wegen irgendwelcher politischen Sachen oder so. Und mein großer Vorteil ist, die Leute überlegen sich das bei meiner Physis halt immer dreimal, ob die das wollen.
Ja.
Und deswegen Glück gehabt bis jetzt. Außerdem, ich lege da auch keinen Wert drauf.
Voll nicht. Also
ich brauche das nicht für mein Ego.
Ja. Und das natürlich früher bei Hardcore-Shows zur Sache ging, ist ja die, ne, ist ja klar,
ja.
Aber natürlich hat da natürlich jeder eingewilligt und weiß, was das Game ist.
Aber es geht. Also das fand ich, ist mir im Ruhrpott irgendwann auf den Sack gegangen, so Recklinghausen Pressure Fest, weiß ich immer noch.
Ah, das ist zu brutal, bollerig wurde.
Na, dieses Crowdkilling ist einfach so, wo ich denke, so klar, wenn du am Pitch stehst, okay, dann und dann eine reinkriegst, dann darfst du dich nicht beklagen. Witzig ist aber die Leute, die nicht irgendwie rumdancen.
Wir reden jetzt von Mosh-Pits, vielleicht für Leute, die da drin sind.
Ja, genau,
Hardcore,
richtig.
Sieht halt von außen so aus, als haust du dir auf die Fresse, aber
genau. Eigentlich
so
macht man das,
ne?
Für sich selber, aber es gibt auch ein paar Wichser, die halt gezielt einfach Leuten in die Fresse hauen und sich dann wundern, wenn du weißt, es passiert nicht absichtlich, okay, dann nimmt man das hin, aber wenn jetzt jemand mich sieht, auf mich zukommt, ausholt und mir in die Schnauze haut, so, das macht er halt nicht mit mir, weißt du?
Ja.
Und auf so eine Scheiße hatte ich dann keinen Bock, weil sich das dann gehäuft hat. Irgendwann, das war halt die große Beatdown-Welle im Pott. Mhm. Und ich habe dann irgendwann, hatte ich dann auch keine Lust mehr, so auf Shows zu gehen. Und dann war das für mich auch irgendwie erledigt, das Thema.
Hörst du heute noch viel Hardcore?
Zwischendurch beim Sport manchmal. Ich muss aber sagen, ich habe mich mehr Richtung Hip-Hop gewandelt. Also Hardcore bei mir herrscht auch im Studio. Die Gast-Tätowierer werden sich jetzt kaputt lachen. Geballerverbot.
Bei Downtown-Tattoo läuft Hardcore, Alter.
Nee, da habe ich keinen Bock drauf. Beim Arbeiten habe ich es lieber gerne ruhig.
Es ist doch eh schon stressig.
Eben.
Und der Kunde leidet, Schmerzen und dann wird es noch angeschrien.
Wenn du einen Tagestermin machst und derjenige, du weißt jetzt, du bist davon abhängig, auch als Tätowierer, dass der Kunde sich 5-6 Stunden am Stück zusammenreißt, dann willst du den nicht noch aufpeitschen. Wenn ich Sport mache, dann darf es auch gerne zur Sache gehen, aber bei sowas höre ich am liebsten echt so Fahrstuhlmusik oder 90er Rap.
Was macht dir am Tätowieren am meisten Spaß?
Es ist das verschiedene, man macht ja am Ende jeden Tag dasselbe, ne? Also das heißt, jeden Tag tätowiert man, aber es ist immer unterschiedlich so. Und ich mag das, das ist im Prinzip so, ist das gar nicht so weit weg vom Podcast, weil ich unterhalte mich halt sehr gerne mit meinen Kunden. Mhm. Und bei uns kommen halt vom Punker bis zum Banker, ist unsere Kundenklientel echt bunt durchgemischt. Mhm. Und mir macht das unheimlich Spaß, auch mit Leuten zu quatschen und einfach was die halt machen, irgendwie das zu erzählen oder zu erfahren und mit denen dann darüber zu reden, weil die meisten halt, klar, für die ist das Tätowieren dann halt was Besonderes. Einem selber geht's dann irgendwann auf den Sack, wenn man sich nur über das Tätowieren unterhält. Mhm. Zumindest halt irgendwie so diese klassischen Partygespräche, das wie hier, finde ich halt mega geil, weil, ne, das ist halt so mein Leben. Mhm. Und das macht mir halt am meisten Spaß. So dann halt diese Vision.
Finde ich eine progressive, ehrliche und überraschende Antwort. Weil du fragst den Tätowierer, was liebt er am Tätowieren? Und sagt er, mit den Leuten quatschen.
Ja, das ist toll. Also ich meine,
eigentlich machst du ja deinen künstlerischen Output dadurch fast so ein bisschen klein.
Ja, am Ende, ich meine, man muss dazu sagen, ich selektiere schon stark vorher, ne? Das heißt, wenn du jetzt, sofern ich mir das halt erlauben kann, was Terminanfragen angeht, so, ne? Wenn ich jetzt genügend zu tun habe, kann ich halt mir das Recht oder kann ich mir halt die Freiheit rausnehmen zu sagen, okay, das ist jetzt nicht so meins und da kann ich auch nicht meins draus machen, weil mir da irgendwie das Verständnis fehlt. Ich bin immer Allrounder gewesen, das heißt, ich kann im Prinzip relativ viele Stile abbilden, aber such mir natürlich, mach dann Cherrypicking, wenn ich Bock drauf habe, so, ne? Also das heißt, ich will jetzt meine Letterings wieder mehr machen so und probiere das natürlich zu pushen. Und das heißt, klar, auf jedes Projekt freue ich mich. So, wenn ich einen geilen Schriftzug habe, ein Projekt, was einen fordert, weißt du, oder auch nur mal eine Kleinigkeit, das finde ich auch cool. Mhm. Da gibt es halt auch mal Sachen, da brauchst du eine halbe Stunde für, aber das ist auch mal geil, so ein Kleinigkeitentag. Mhm. Also das ist der, um das dann vielleicht genauer zu sagen, das ist der Mix aus allem irgendwie. Also du hast sowohl die Leute, das genieße ich halt auch an diesem Thema Privatstudio. Unsere Kunden sind richtig cool. Wir haben da echt kaum irgendwelche Wichser, wo du sagst, ja, schön, dass du da warst. Du brauchst nicht nochmal wiederkommen. Mhm. Wir haben da niemanden, der reinlatscht und einfach
der auf den Sack geht. Kriegst du Kunden über euren Podcast auch?
Ja, auch auf jeden Fall. Das ist für die, ich will jetzt nicht sagen Kundenbindung, aber du hast halt die Leute, für die, du bist ja Teil deren Leben irgendwie so, ne? Mhm. Weil die hören dich und schreiben dir dann auch, als wenn man sich halt kennt, aber wir kennen uns ja gar nicht. So. Und ich finde das immer cool und faszinierend, wenn man dann halt Leute hat, die dir schreiben so aus der Kalten, weil die den Podcast gerade hören oder die auch irgendwas schicken oder mitbringen. Das ist das Geilste. Ich kriege nämlich oft Kindercards mitgebracht, weil ich irgendwann mal erzählt habe, dass ich Kindercards und Schokobons liebe. Kleiner Tipp, Freunde, am Rande. Es ist ein neuer Boss in Town und zwar Schokomel. Ich habe irgendwie so eine kleine Kakaoabhängigkeit entwickelt.
Zeug.
Auf jeden Fall.
Das
muss
ist so
nicht
süß, Alter.
Ja, mega, richtig geil.
Hast du mal von Lion getrunken? Es gibt so ein Lion-Kakaopulver?
Nee.
Also Lion-Riegel kennst du
ja. Ja, klar.
Ne? Und davon gibt es einen Schokodrink.
Echt?
Boah. Das haut dich komplett aus den Latschen, weil das hat nochmal diese Karamellkomponente
drin.
Boah,
geil.
Das ist so, da würde man am liebsten anfangen zu kiffen wieder, weißt du? Weil du genau weißt, dass es ja dann noch
gar...
okay, stimmt, du hast ja drei Haken, ne? Ja, ja, okay.
Ich glaube...
Aber das ist wirklich der Zorn in Dosen. Ey.
Ja,
das
auf
ist
jeden
wirklich
Fall.
So, wow, ist das süß.
Die Lion Cereals sind ja schon geil, so finde ich. Diese Frühstücksflocken halt, die kaufe ich ganz selten, weil ich habe mich nicht unter Kontrolle, was Süßigkeiten angeht. Wenn es da ist, wird's vernichtet.
Ja, aber du machst auch viel Sport, also von daher.
Deswegen, das ist, das alle sagen immer, ja, ich mache das irgendwie für mich, für den Kopf mache ich auch, aber in erster Linie mache ich das, dass ich nicht auseinandergehe wie ein Hefekuchen und meine Süßigkeitensucht weiterhin befriedigen kann.
Ja. du hast schon erwähnt, du hast ein Privatstudio, du bist der Chef. Mhm. Wie viele Tätowierer sind da noch?
Ich habe zwei Leute, die mehr oder weniger fest als Residenz arbeiten. Einmal den Slowpoke Marcy, der ist vom Hardcore Inc. in Kassel.
Ach so.
Von Schumitz.
Ach so, Grüße, ja.
Genau, schöne Grüße. Auch alles richtig coole Dudes. Und einmal die Göste, die ist aus Istanbul.
Ja.
Die macht so Linework-Sachen. Die ist jetzt seit, glaube ich, sogar erst anderthalb Jahren bei mir. Mhm. Ja, und ansonsten halt relativ viele Gäste, je nachdem, wie sich's halt anbietet.
Worauf ich hinaus will, viele Tätowierer kotzen ja ab, die schaffen den Sprung nicht von, du bist Tätowierer und machst dann deinen eigenen Laden und denkst so, ja, dann mache ich halt noch die Steuer nebenbei und mehr ist es nicht. Mhm. Aber du bist ja, ich glaube, der Sepp Winter hat das mir erzählt, der meinte, du machst eigentlich 10 Jobs auf einmal, wenn du einen eigenen Laden hast.
Klar.
Wie schwer war das für dich, da umzuswitchen?
Eigentlich gar nicht, weil ich vorher alles in dem anderen Studio schon selber gemacht habe, also meine Termine
beziehungsweise
gemacht
machen musstest.
Nee, das nicht. Mir stand es frei, aber ich war halt der Meinung, dass ich das besser konnte als die Leute, die man da dann eingestellt hatte, die halt lieber gerne rauchen gewesen sind, als sich halt um ihre Arbeit zu kümmern.
Interessanter Ansatz.
Interessanter Ansatz fand ich auch, und dass ich als irgendwann...
Vielleicht auf Dauer ein bisschen schwierig.
Nämlich, ne, wenn ich halt irgendwann das Brett, also die Tür aufreiße und mit hochrotem Kopf rausschreien muss, so ob ich jetzt die Arbeit machen soll, für die bezahlt werden so, obwohl ich da keine Verträge und keine Aktien drin habe und mir das eigentlich egal sein kann, war das halt nicht so. Deswegen, ich bin in dem Sinne eigentlich da, auch was Studio angeht, immer noch eine One-Man-Army. Also ich mache Instagram selber, ich mache die E-Mails alle selber. Ja. Es gibt bei mir noch keinen Shop-Guy. Ich bin jetzt gerade dabei, habe mir jetzt mich ums Thema Angestellte beziehungsweise 450 Euro Kraft gekümmert, weil ich es einfach nicht mehr schaffe. Das ist durch die ganzen Projekte, wie ich vorhin schon gesagt habe, man kann nicht auf jeder Hochzeit tanzen, und ich will, dass das Kerngeschäft und meine Kernleidenschaft nicht leidet mit dem ganzen, auch wieder so ein englisches Wort, Overhead, den man hat in Organisationen und so weiter und so fort.
Ja. So, jetzt Schluss.
Johnny Rakete wird jetzt ins Bett gebracht.
So, natürlich habe ich auch die Frage so ein bisschen im Hinblick darauf gestellt, du hast ein eigenes Klamottenlabel und so, das heißt, du bist schon, in dir ist schon so ein Geschäftsmann.
Ja, ich probiere mich halt, also ich habe viele Interessen und ich probiere die halt so gut wie es geht auszuleben. Also ich fuchse mich in viele Sachen rein jetzt gerade. Mein aktuelles Projekt ist Videoschnitt.
Ach, okay. Ja. Und Webseiten baust du auch? Du hast mal Grafik auch irgendwas gelernt?
Nee, gar nichts. Ich habe nichts gelernt. Ich habe von meinem Abi, habe ich während meines Abiturs schon mit Tätowieren angefangen, halt so Homescratcher-Zeug, habe dann Zivildienst gemacht als Bettenschubse im Krankenhaus und war dann, habe direkt dann in einem Laden angefangen eigentlich.
Ja.
Also ich wollte damals Mediendesign studieren, einfach weil ich dachte so, hey, kreativ, und irgendwie habe ich so...
Ja, aber dann leidest du, meine Güte, landest du in einer Agentur und denkst so...
Ugh. Ja, jetzt habe ich meine eigene Agentur und kann sagen so, ich habe nie eine Agentur von innen gesehen, aber das, was ich mache, kann ich anderen Leuten anbieten, weil es halt praxiserprobt ist.
Was heißt, du hast deine eigene Agentur?
Wir haben Anfang diesen Jahres haben wir beschlossen, dass wir unsere Dienstleistungen praktisch öffentlich zugänglich machen für die Leute, die halt Bock drauf haben. Wir haben durch das Klamottenlabel, wir machen halt sehr viel mit Marketing natürlich, ne? Das geht halt wirklich auch in die Tiefe, Performance-Marketing, Ads und so weiter und so fort.
Was für Firmen melden sich da? Weil das ist ja schon eine eigene Bildsprache.
Keine.
Ist ja auch Tattoo.
Keine bis jetzt. Wir wollten ein Vehikel haben, dass wir praktisch sagen können.
Aber wer ist wir?
Ich habe das Label zusammen mit zwei Kumpels. Und dazu hat sich jetzt noch unser Videograf gesellt, der Robert. Mhm. Und wir haben halt, ich habe halt festgestellt, dass mir so Filmproduktion auch mega Bock macht.
Ja.
Und ich habe damals auch immer natürlich Skate-Videos geschnitten. Das heißt, mit Premiere Pro kannte ich mich von früher noch so ein bisschen aus. Und
ihr macht dann auch so Image-Filme, kleine Sachen für eure Shirts und all sowas.
Genau, und das, was wir halt für unser Label alles machen, also E-Commerce, wir haben Fulfillment, wir haben halt den ganzen Logistikkrempel, Buchhaltung, den ganzen Mist und alles, was halt mit Werbung zu tun hat, wollen wir halt anderen Leuten oder die Möglichkeit geben, die auf derselben Größe sind wie wir, das zugänglich zu machen, um halt praktisch, für mich ist es so, mir macht das Bock, und wenn jetzt jemand sagt, hey, ich habe Lust, was von euch zu bekommen, dann möchte ich dem das anbieten können oder dem praktisch was geben können, wo ich sage, ey, hier, das ist das Ding, da kannst du dich halt melden. Also es ist sozusagen eine Marke. Das ist ein Nebenprojekt in dem Sinne. Wir wollten das einfach nur haben für den Fall, dass halt jemand mal fragt, hey Jungs, unser letztes Video zu unserer letzten Kollektion ist sehr gut angekommen. Und das wollten wir dann einfach den anderen Leuten zugänglich machen.
Das Klamottenlabel heißt Downtown?
Heißt auch Downtown.
Und die Agentur in Anführungszeichen?
Die Agentur heißt Local Heroes Commercial Arts.
Ja.
Und wir machen halt in dem Sinne, wir haben auch ein Riesennetzwerk, Logo-Design, Visitenkarten, der ganze Krempel. Theoretisch können wir halt alles machen, was irgendwie audiovisuell ist.
Aha. Du wirkst auf mich sehr entspannt. Kannst du gut abschalten, wenn man so viele Sachen im Kopf hat?
Nee.
Nee.
Ich kann,
du bist 24/7 an.
Ja, ist so. Aber es geht auch nicht anders. Ich bin leider sehr unstrukturiert. Ich probiere das zu ändern immer.
Hätte ich jetzt nicht gedacht, ehrlich gesagt.
Ja, man muss ein gewisses Maß an Struktur muss man lernen. Anders funktioniert das nicht. Also man braucht einen gewissen Tagesablauf. Und ich habe auch, muss ich sagen, seitdem ich den eigenen Laden habe, irgendwie so eine Art Selbstdisziplin in gewisser Art. Das fängt beim Sport an und geht halt übers Business.
Das heißt, dein Tag ist ziemlich getaktet?
Ja, auf jeden Fall.
18 bis 19 Uhr Stunde Sport, danach noch.
Nee, mach direkt nach dem Aufstehen Sport. Also
ist ja egal, aber du weißt ja, was ich meine.
Ja, genau.
Also ist es schon in eingeteilt, dein Tag.
Muss sein. Das Problem ist halt eben, wenn man keinen 9-to-5-Job hat, man hat nie Feierabend und
du musst dir den selber setzen.
Genau. Und das ist das Problem, dass man seine Freizeit genauso gewichtet wie die Arbeitszeit, die man hat, weil dadurch, dass man nur das macht, worauf man Bock hat, sonst würde ich es ja nicht machen, ich habe mir das ja alles selber ausgesucht,
fühlt
es sich nicht nach Arbeit an. Und man vernachlässigt sein Privatleben aber auf jeden Fall. Also muss dir nochmal einen dicken Shoutout an meine Freundin geben, dass sie das alles mitmacht, weil ich glaube, so cool wie das immer von außen aussieht, die steckt immer sehr viel zurück bei den Sachen. Und
sonst wärst du ja jetzt auch jetzt nicht beim Heimatbesuch der Schwiegereltern in Anführungszeichen
sonst
auch nochmal 3 Stunden
Köln
abgehauen, um safe mit irgendeinem unrasierten Affen einen Podcast aufzunehmen. Ne?
Ja, da habe ich mich sehr drauf gefreut.
Ja, ich weiß genau, was ich sagen soll, will, habe aber gerade einen Hänger. Ist es dir schon mal passiert, dass du mit dieser Herangehensweise ans Tätowieren und dass du weiter daraus hinaus denkst und Klamotten und eine Agentur und all sowas, dass du dabei so, weil die gibt's ja immer noch, die waren auch häufig zu Gast in meinem Podcast, so ein bisschen die oldschooligeren Jungs, die schon ewig dabei sind, die sowas hören und dann so ein bisschen den Kopf schütteln, so nach dem Motto, so Alter, Tätowieren
klar
ist doch so ein krasser Job, der einen so fordert.
Ja.
Und du tanzt auf 1000 Hochzeiten. Und
ja, natürlich.
Ja.
Das Ding ist, ich kann es auch verstehen, aber wer legt das Wertekonstrukt fest?
Ja.
Das ist das Ding, weißt du? Also sei es drum, ich musste mich auch rechtfertigen. Ich habe auch 5 Jahre von meinen 10 Jahren oder jetzt fast 11, die ich mache, mit Spule gearbeitet und arbeite jetzt halt mit Rotary beziehungsweise halt mit Cheyenne. Dafür wird man auch öfters belächelt.
Du wirst auch gesponsert von Cheyenne, glaube ich.
Ich bin auch gesponsert von Cheyenne, genau. Es ist halt, mir geht's darum, und das ist das, was ich sage, mir ist das scheißegal, wie andere Leute die Sachen sehen. Mir ist es wichtig, dass ich selber mit dem, was ich mache, halt im Reinen bin. Und irgendwelche Normen und so, finde ich, ist einfach, das ist ein Konstrukt, was man sich selber auferlegt. Und ich habe mir einfach die Frage gestellt, warum? Warum kann ich nicht das machen und tätowieren? Wie viele Tätowierer gibt's, die dann irgendwie noch DJ machen oder irgendwas anderes nebenbei machen, ne?
Ja.
So, das ist ein Plus auf jeden Fall. Und das ist das, was um das sich 80% in meinem Leben dreht, das Tätowieren. Und daraus entspringen ja auch viele Sachen. Aber ich fände es irgendwie schade, wenn man sich, oder nicht schade, das ist für mich einfach, für mich, ich möchte mich nicht nur darauf konzentrieren, ich habe nur dieses eine Leben, ich will mich ausleben in dem Sinne und ich falle mit den meisten Sachen auf die Schnauze, das ist auch völlig okay und völlig normal, aber ich probiere halt.
Du kokettierst jetzt aber schon ein bisschen, wenn du sagst, du fällst mit den meisten auf die Schnauze.
Nein, ist so, das Ding ist, guck mal, ich habe letztes Jahr oder vorletztes Jahr war es schon, bin ich mit einer Webseite an den Start gegangen, die where2go.tattoo hieß. Das sollte eine Tätowierer-Suchmaschine sein. Die
wo
halt
du quasi einen Stil eingibst,
genau,
deine Postleitzahl und dann sagen dir 3 Läden, wo du cool
genau
kannst.
Richtig, halt
ja
natürlich so segmentiert, dass man halt Qualität hat eben und keinen Schrott, halt eben von Tätowierern für Tätowierer oder für Tätowierinteressierte.
Gab es da Gegenwind von irgendeiner Seite?
Eigentlich nicht.
Nee.
Das Problem war
ist
da.
Ja auch nicht also was gibt's daran zu kritisieren so?
Ja, es gibt viele Leute, die finden bei allem das Haar in der Suppe. Wenn man irgendwas kritisieren will, dann findet man immer was. Aber da habe ich mich ausprobiert. Damit bin ich auf die Schnauze geflogen.
Inwiefern? Monetärer Aufwand, das zu programmieren und so weiter?
Ein hoher monetärer Aufwand. Ich habe eine Partnerfirma gehabt.
Du musst die Daten generieren.
In der wir immer noch eine GmbH-Struktur haben. Ich habe sozusagen in einem halt eines Jahres einen Crashkurs GmbH-Geschäftsführung gehabt. Habe dafür echt viel Lehrgeld bezahlt.
Inwiefern ist das denn gescheitert? Die App wurde einfach nicht angenommen und nicht downgeloadet?
Erstmal haben wir uns mit dem Geschäft ein bisschen, also ich habe den Markt anders eingeschätzt.
Du dachtest, das will jeder haben.
Wir haben halt das Problem gehabt, normalerweise State of the Art ist ja bei solchen Sachen die sogenannte Freemium-Geschichte. Das heißt, du hast halt, Grundfunktionen sind immer kostenlos und die Pro-Sachen kosten halt Geld.
Ja.
Uns war halt ein relativ wichtig, dass wir einen relativ kleinen Betrag halt nehmen dafür, um die Leute halt zu überzeugen, dass die Hürde nicht so groß ist. Mhm. Zu sagen, okay, du zahlst halt ein bisschen was. Es wurde angenommen, das Hauptproblem in dem Sinne war die Technik. Da ich mich mit Programmierung in der Tiefe überhaupt nicht auskenne, war ich halt auf externe Skills angewiesen.
Und die müsste bezahlen.
Die muss ich bezahlen. Mhm. Das war nicht von der Qualität, in der ich mir das gewünscht hätte. Und in dem Sinne habe ich das Projekt dann halt einfach eingestampft. Oder
okay.
Deswegen, das meine ich mit, man legt sich auch auf die Schnauze.
Ist natürlich aber auch schwierig loszulassen, ne? Ist halt immer dieser Grad so, Alter, ich habe schon so viel investiert.
Ja, ja,
vielleicht muss ich nur noch ein bisschen durchhalten und dann klappt's. Und aber dann doch irgendwann loszusagen, sagen, weißt du was? Ja, okay.
Aber ich bin froh, dass es nichts geworden ist. Weil ich war, nein, wirklich jetzt. Ich bin so gestresst gewesen in
Scheitern
der Zeit.
Scheitern als Chance, der Business-Podcast.
Ja, nein, das Problem ist bei der Sache einfach, du hast auch da wieder, das ist ein kranker Aufwand, den man macht. So. Und wenn man das will, dass was wird, muss man es Vollzeit machen. Und jetzt, wo das Label halt immer größer wird, merke ich halt auch, dass es gut war, dass es nichts geworden ist, weil ich mir halt denke, okay, tätowieren, ich fange jetzt an, mir selber beizubringen, Sachen auch zu delegieren, weil ich bin halt ganz schlecht darin, irgendwelchen Leuten Sachen zu geben, weil ich immer sage, ich mache das immer selber.
Mhm.
Und wenn man das halt macht, dann hat man die Möglichkeit auch da irgendwie dran zu wachsen. Und aber auch da hat man ein limitiertes Zeitkontingent. Und wenn ich jetzt, wie gestern, wir haben gestern eine Telefonkonferenz gehabt und haben die nächsten Schritte für das Klamottenlabel besprochen, das ist ja auch ein Pepeto Mobile. Mhm. Wir haben jetzt die Sommerkollektion rausgeschmissen, wir konzipieren jetzt und haben die zweite jetzt gemacht, danach kommt Herbst, das heißt, das geht immer so weiter und wir machen das alle nur nebenberuflich. Mhm. So, ich bin der Einzige, der selbstständig tätig ist und sich die Arbeitszeit so einteilen kann, dass er sich Zeit freischaufeln kann und auch derjenige, der Geschäftsführer und Hauptanteilseigner ist. Und aus dem Grund ist das halt einfach irgendwann, das ist eine Lehrstunde für mich gewesen. So.
Ja. Könntest du nur von den Shirts oder von den Klamotten, die ihr verkauft, leben?
Nein.
Nein.
Also wir haben bis jetzt noch kein Geld damit verdient. Wir reinvestieren alles, was wir verdienen.
Mhm.
Und wir sind aber wirklich gewachsen. Und das Ziel ist natürlich irgendwann, dass man auch was kriegt für den Stress. Weil ich meine, es ist immense Arbeit und wir haben das halt alles selber bezahlt. Das kostet halt auch ein bisschen was. Aber es macht halt Spaß. Wir machen es nicht für die Kohle. Wir machen es halt, weil es uns einfach Bock macht.
Ja.
So, und es ist immer cool zu sehen, dass wir viele Leute haben wie Videografen oder Fotografen, die da mitziehen. Die ja auch also sozusagen ihre Arbeit mehr oder weniger ehrenamtlich zur Verfügung stellen, weil die halt an das Projekt glauben.
Also bist du auch ein Teamplayer, der auch mal...
Klar, anders geht's nicht.
Ja.
Wenn du schnell gehen willst, geh alleine so. Wenn du weit gehen willst, geh mit anderen Leuten. Das geht nicht anders.
Achtest du dennoch noch darauf, dass du dich vom Tätowieren her challenged? Dass du nicht immer die gleichen Referenzen nimmst oder benutzt oder was auch immer? Oder
ja.
Wie machst du das? Guckst du dir bewusst andere... Kaufst du dir Bücher, läufst du durch die Stadt?
Ja.
Dass irgendwo neuer Input herkommt. Wo kommt der bei dir her?
Der kommt von Musik ganz viel. Der kommt von.
Von Musik oder von Covern?
Wie meinst du das? Ach so, nee, von Musik. Also mich inspirieren dadurch, dass ich halt, ich denke immer so in Schriftzügen und den Input dafür liefern mir meistens, das sind meistens irgendwelche Liedtexte, die mir so einfallen oder die inspiriert sind, auch die Sachen, die ich so abseits vom Tätowieren male. Wenn ich denn mal Zeit dazu habe, das ist alles eigentlich irgendwie liedinspiriert. Die ich habe. Ich probiere nicht so sehr, also ich finde, es setzt so ein gewisser Sättigungseffekt ein durch die sozialen Medien, was Tätowierung angeht, weil man sieht jeden Tag die geilsten Tattoos der Welt und es irgendwann holt einen das halt nicht mehr ab. Also es passiert ganz selten noch, dass ich einen Künstler sehe, der mich halt komplett abholt. So, wo ich das halt einfach nur geil finde, was der macht. Mhm. Ansonsten lässt einen das irgendwann mehr oder weniger kalt. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass man sich nicht nur in der Tattoo-Szene orientiert, sondern auch halt ein bisschen was außerhalb macht, weil das macht es ja besonders. Ansonsten repliziere ich ja im Prinzip nur, was andere vor mir schon gemacht haben.
Und das wollte ich auch gerade noch sagen. Das ist natürlich, sich um andere Sachen zu kümmern, das ist natürlich total clever auf Long-Term-Sicht gesehen. Weil wenn du dich 20 Jahre nur Tattoo,
ja.
Du hast einen Burnout, du hast irgendwann keinen Bock mehr auf Tattoo.
Ich glaube, es ist wichtig in dem Sinne, dass man da auch guckt im Rahmen seiner Möglichkeiten, dass man halt auch das so keep it fun, weißt du? Also, dass man sich an die Projekte wagt. Eine Challenge ist ja auch, wenn jemand ein Kunde reinkommt und was haben will, was du eigentlich gar nicht machen willst.
Ja.
und du das aber dann zu dem machst, was du richtig gerne machst. Mhm. Es gibt Fälle, da funktioniert das nicht, aber das ist halt immer die Challenge da dran und das probiere ich halt in meinen Arbeiten irgendwie umzusetzen.
Wann war es bei dir zum letzten Mal der Fall, dass so jemand reinkam mit einer Idee oder mit einem Stil, du so, ach nee, voll, und dann hast du gesagt so, nee, über die Hürde springe ich jetzt mal ganz bewusst und mach das einfach und versuch das gut zu machen.
Aber das passiert wirklich öfters mal. Ja. So, wo ich dann sage am Anfang, also bei mir ist immer wichtig, ich höre da viel auf mein Bauchgefühl. Wenn ich von Anfang an mein Bauchgefühl sagt, Digga, besser nicht, so, dann lasse ich das. Mhm. Wenn ich dann aber eine Vision im Kopf habe und sage, ah ja, okay, in die Richtung, ja, das könnte klappen, das funktioniert meistens, indem man sich halt mit dem Kunden auseinandersetzt. Bei uns läuft das halt alles über WhatsApp. Je mehr man dann mit denen schreibt, dann sagt man, ja, okay, pass auf, bis jetzt.
Das machst du über WhatsApp?
Ja, bis jetzt.
Boah, Alter, das wäre mein, boah.
Ich habe WhatsApp Business und ich habe alle.
Was heißt das?
WhatsApp Business heißt, das ist separat.
Man kann sprechen miteinander?
Von meinem privaten
WhatsApp. Sogenanntes Telefonieren?
Nee. Also ich habe auch, das Schöne bei WhatsApp Business ist, du hast halt ein paar Sachen, die mir als Einzelperson halt helfen, die Arbeit einfach zu komprimieren. Also ich habe einen Autoresponder, also das heißt, die kriegen sofort eine Nachricht, wenn die mir schreiben mit allen Sachen, die ich von denen brauche. Okay. Dann gibt's einfach keine Fragen.
Okay.
Steht auch drin keine Sprachnachrichten, weil ich habe keinen Bock mehr, zwei Minuten Text anzuhören, so, ne, wenn ich mal irgendwas nachgucken muss. Ja. Im Englischen sagt man Usability geschuldet. Mhm. Ob ich jetzt E-Mails beantworte, wie es vorher lief, oder WhatsApps, kommt für mich auch selber raus.
Ja, vor allem, du kannst ja auch auf deinem Desktop-Rechner WhatsApp haben. Du musst ja nicht an deinem scheiß Handy sitzen, ist ja Bullshit, ne?
Richtig.
Ja,
genau. Und deswegen mache ich das halt darüber. Habe ich jetzt aber auch noch nicht lange, erst seit ein paar Monaten. Mhm. Und da habe ich es umgestellt. Und je länger ich mich mit den Leuten auseinandersetze und dann halt sage, pass auf, das ist jetzt gerade noch nicht so meins, aber lass uns mal weiter quatschen, vielleicht ergibt sich ja was.
Also die Zeit nimmst du dir dann.
Ja, ja, muss ich, weil am Ende, ich meine, die Leute wenden sich, das vergessen immer viele Leute damit, dass man eine gewisse Demut auch vor diesem Beruf haben sollte, den man hat. Wir merken es jetzt, wie gefickt wir sind, auf Deutsch gesagt, wenn wir halt nicht arbeiten dürfen, weil ich meine, ich mache zwar viel und ich kann von mir aus auch einige Sachen so, aber Kohle verdient man damit nicht so, dass man davon leben kann, ne? Ich meine, würde ich es drauf anlegen, würde es vielleicht gehen, aber das ist die Möglichkeit, die uns gegeben wird, in diesem Job zu arbeiten, diese Freiheit zu genießen. So, ich kann überall auf der Welt hin, selbst wenn ich in den Knast gesperrt werde, kann ich arbeiten. Ja. So. Und dann einfach diese Demut auch vor dem Kunden zu haben, zu sagen, hey, ich weiß, bei so bunt tätowierten Leuten, die 300 Kilo wiegen und Muskelpakete sind, ist es vielleicht auch eine Überwindung, denen zu schreiben und zu sagen, hey, das hat ja auch oft einen persönlichen Touch, ne? Und dann abgewatscht zu werden, weil man einfach sagt, der Tätowierer ist too cool for school, weißt du, und braucht das nicht, finde ich immer kacke. So, man hat immer eine gewisse Demut dem Kunden gegenüber, finde ich, ist man verpflichtet. Und dann zumindest, ich lehne auch niemanden ab und sage, nee, die Idee ist scheiße, hau mal ab, sondern ich sage, du ist nicht so meins, aber Kollege XY, grüß mal schön von mir, vielleicht kriegst du da eher dann einen Termin oder so. Geh dahin, da kriegst du echt das Beste dafür. So, okay. Das ist mein Ansatz daran.
Was war dein schönstes Tätowiererlebnis? Also, wo du selber tätowiert wurdest, weil der Typ cool war, weil ihr danach Freunde geworden seid, oder weil das Tattoo einfach mega geil geworden ist?
Boah, da gibt's viele.
Ich sehe auf deiner rechten Hand so ein Sacred Heart, das finde ich richtig cool.
Ja, das hat der Roy gemacht vom Subcutis in Weimar. Richtig mega Typ, der hat auch mein Schienbein gemacht.
Aha, ja.
Ich muss sagen, eigentlich fast alle Sachen waren in ihrer, also es ist jetzt kein Erlebnis, was besonders herausgestochen ist. Du hast auch ein Sacred Heart auf der Hand, sehe ich gerade, ne?
Nee, ich habe sowas Ähnliches. Ich habe da immer wieder was dazu gemacht. Das ist so ein Paul Dobelmann, so ein ganz einfaches Ding. Dann,
boah, der ist
so,
den feiere ich richtig hart ab, ne? Spider-Murphys, ne?
Ja, genau. Ne? Das war eigentlich zu simpel und dann nochmal was dazu und ja, sowas in der Art. Ich mag das, wenn das nicht so konkret ist. Ich hätte mir niemals so auf die Hände so Gesichter machen lassen oder so, weil ich es auch immer selber sehe.
Ja, ja.
Am Hals habe ich eine Schlange und so eine alte, das ist mir scheißegal, sehe ich ja eh nicht in der Mitte, an der Seite. Ne, aber so.
Das ist cool.
Ich finde das immer so, ja.
Gibt so ein paar Besonderheiten. Ich habe von Jim Sylvia auf dem Ellbogen in L.A., das habe ich halt gemacht, als ich bei denen bei Black Anchor bei Nico Hurtados Laden halt zu Gast war vor 2 Jahren.
In L.A. auch?
Mhm.
Ja.
Das ist ein schönes.
Das heißt, Erlebnis. Du hast da auch gearbeitet?
Ja, ich habe da auch gearbeitet.
Cool. Ja, also Nico Hurtado, also in Realistik und auch vom Renommee her, also einer der
Megatyp,
erfolgreichsten Tätowierer Amerikas, glaube ich, ne?
Auf jeden Fall.
Wie hast du da deinen Fuß in die Tür gekriegt? Einfach angeschrieben, hier, das ist meine Arbeit?
Durch Carina. Also ich habe eigentlich, muss ich sagen, 2 Leute, das habe ich, glaube ich, auch im Podcast bei uns schon erzählt, aber ich möchte da nochmal 2 Leute besonders hervorheben.
Ja, aber den Podcast hört ja keiner. Das hatte ich jetzt vielleicht noch nicht erwähnt.
Das weiß ich, aber trotzdem.
So, ihr habt einen Hörer und der sitzt vor euch, ja?
Ja, aber egal, trotzdem.
Aber der hört den so oft, dass es schon wieder okay ist.
Ja, genau. Nee, ich möchte da auf jeden Fall das nochmal nutzen, mich bei Gordon Klaus von damals Black Tide Bottrop, jetzt Kylito's Way, zu bedanken und bei Carina, aka Carrie G vom Bodyscript in Aachen. Die haben mir die Tür aufgemacht. Durch Gordon habe ich Carina kennengelernt und Carina hat mir die Tür aufgemacht für einige Leute halt. Die hat mich mit in die Staaten genommen.
Was ist ihre Connecke in die Staaten?
Die hat damals relativ viele Gast-Tätowierer gehabt. Also Jim kannte sie. Jim war auch bei ihr zu Gast in Aachen.
Jim Sylvia.
Ja. Dann Ty Harris und von Faces in the Dark in Austin.
Da bin ich ganz ehrlich, noch nie gehört.
Ja, ich meine, Amerika ist groß, es gibt 1000 Leute. Ja. Wir haben damals, die hat mich gefragt, ob ich Bock auf eine Tour habe. Dann sind wir halt nach Austin geflogen, haben da eine Woche gemacht.
Du und Carina.
Genau, sind auf die Convention nach St. Louis geflogen, zu LT, der die veranstaltet hat.
Ganz kurz, ihr kamt in Austin an.
Ja.
Und Austin war so, wie du erwartet hattest.
Ehrlich gesagt nicht. Also
ach so, du hattest wirklich das Texas-Klischee so ein bisschen.
Ich habe keinen mit einer Knarre gesehen. Also das war echt.
Es ist auch nicht Texas, es ist Austin, obwohl es in Texas liegt.
Ja, ja. Also, was ich sagen muss, ne, die waren sehr, sehr freundlich, die Leute da, sehr höflich. Natürlich muss man auch sagen, wenn man mit Amis zu tun hat, alle natürlich auch dolle oberflächlich. Ja, hey Bro, und ja, lass dies, lass das machen. Und dann kann sich am Morgen niemand mehr erinnern, irgendwas gesagt zu haben. Trotzdem muss ich sagen, war das echt cool. Und man hat natürlich dadurch, dass man drei verschiedene Bundesstaaten in zwei Wochen mitgekriegt hat, halt auch so mal einen bunten Mix mitgekriegt.
Das heißt, nach Austin, Mietwagen, weiter.
Nee, wir sind geflogen dann auf die Convention nach St. Louis, haben da gearbeitet. Mhm. Die hat unser Homie LT Woods gemacht.
Wie
der
ist das? AKA Schniedelwood? Slow, Alter, so low.
How much lower lustig, can you go? Finde ich aber lustig, dass du den Low-Gag gemacht hast.
Ja,
und nicht ich.
Das ist auch
was
mein
anderes.
Podcast hier, ne? Da darf ich auch mal. Wie ist es als Deutscher auf einer amerikanischen Tattoo-Convention zu arbeiten?
Geil, richtig geil.
Weil?
Weil man da eben der, auch wenn man niemand aus Deutschland ist, ist man da dann einfach so derjenige, der aus dem Ausland kommt und was Besonderes ist.
Stand auf deinem Banner Jena, Germany?
Ja, klar.
Ah, ja, okay.
Und das ist eine kleine Convention gewesen, wo aber wirklich Hinz und Kunz war. Also von Jeff Gogue über Guy Atchison war da.
Oh, krass.
Also wirklich das Who is Who und Leute, da sind dir die Augen aus dem Kopf gefallen. Ich habe gegenüber von Theresa Sharpe gearbeitet und direkt neben Kelly Doty. Bin mit denen super krass ins Gespräch gekommen, waren abends noch weg und hast du nicht gesehen.
Auch die sagen mir leider nix.
Also Theresa Sharpe macht richtig krank geiles Neo-Traditional Zeug.
Deshalb kenne ich die auch nicht.
Kelly Doty, kann sein, ja. Kelly Doty macht so, die kannte, das war nämlich die geilste Geschichte, die hat bei Ink Masters mitgemacht.
Ah.
Ist aber, die ist
400.000 Follower plus wahrscheinlich.
Ja, und ich habe mich so gewundert, weißt du, und die macht aber richtig geil so New School Comic Style, so, aber richtig, wirklich echt.
Das ist, glaube ich, auch der Vorteil in Amerika. Du kannst ja wirklich die größte Nischentätowierung anbieten.
Ja,
da leben halt 200 Millionen Leute, die tätowierwillig sind. Ja. Irgendwen findest du so, ne?
Das stimmt. Ja. Wobei das hier in Deutschland auch der Fall ist. Man muss nur gut genug sein und sich halt gut genug verkaufen können.
Ja, ne? aber ganz kurz. Das ist ja wie bei Bands.
Ja.
Es ist ja alles so ein Faktor mal 10.
Klar.
Wenn du eine Band auf dem Status wie die Beatsteaks sind in Deutschland, die können okay davon leben.
Ja.
Okay, mehr nicht.
Ja.
Wenn du so einen Status in den USA hast, bist du Millionär.
Ja.
Weil alles nochmal, alles ist potenziert und größer nochmal.
Ja, das stimmt, das ist richtig.
Ja.
Aber dann sind die ganze Zeit Leute nebenan zu Kelly gekommen und Kelly ist wirklich auffällig. So Kelly wiegt, keine Ahnung, 150 Kilo oder so und ist so ein Gothic Girl, aber ohne Scheiß, die sind richtig cool alle. Und die wurde die ganze Zeit fotografiert, wollten Leute Selfies mit der machen. Mein Kunde, den ich da hatte, ich habe halt nur Walk-ins gemacht, ich habe dem die Finger tätowiert und der meinte halt irgendwann, ey, wie ist denn das eigentlich?
Das ist die Paula Buß.
Ja, genau. neben der zu arbeiten. So. Und ich sag, ey, ja, fucking cool, so, ne? Die ist nett, die ist cool. Und ich sag dann irgendwann, ich sag, sag mal, wer bist du? Und ich, hier Dings, hab dann mal so gegoogelt, Instagram
so,
angeschmissen.
Oi.
Und ich dachte so, ach krass. Und ich gebe da halt gar nichts drauf, ob jemand berühmt ist oder nicht, weil auch die gehen morgens scheißen, weißt du, wie ich meine.
Ja.
Und ich fand's halt lustig, ich hab sie dann gefragt, ich sag, sag mal, geht dir halt nicht auf den Sack, wenn die ganze Zeit hier Leute ankommen und irgendwas von dir wollen? Sie so, boah, ja, ey, echt heftig.
Ja.
Also das war halt das St. Louis.
Ja, aber Moment, die gehen dann hin und wollen nur ein Foto und auch kein Tattoo und nix?
Nee, das sind so Celebrities einfach, das ist halt, ich glaube, Tätowieren hat da nochmal einen anderen Stellenwert als hier. Ich kann das jetzt nicht von 2 Wochen Amerika-Urlaub beurteilen, wie da die Kultur ist, aber...
Ja, ich glaube, so ein... Und auch da wieder alles größer.
Ja, klar.
Ne, hier gibt es dann irgendeine ProSieben-Tattoo-Show, die sind vielleicht 3 Millionen Leute. Und in Amerika hast du Ink Master, die sind dann halt 25 Millionen Leute.
Und ich kenne bei Ink Master jetzt nicht die Leute, weiß nicht, welches Qualitätslevel die haben. Hier in Deutschland ist es halt zum Teil auch so, dass da auch schon der ein oder andere Schrott-Tätowierer mit bei ist, wo man sich fragt, naja, außer dass du irgendwie kacke aussiehst, hast du da eigentlich nichts verloren drin.
In Deutschland jetzt?
Ja.
Ja. Geht's dir im Moment, auch wenn du, ich hab da, genau, der Carlos hatte dazu letztens sowas.
Auch Megatyp.
Carlos? Super Typ.
Carlos und Raffaella, ey.
Carlos Megatyp. To Die For, Grüße, der war ja bei mir auch schon zu Gast. Und der meinte letztens, im Moment ist so eine Zeit, wo er sich fast schämt, irgendwie so hart tätowiert zu sein. Weil er meinte so, guck mal bei RTL rein oder so. Alle sind irgendwie zugehackt. Wie siehst du das im Moment?
Ich glaube, es kommt immer drauf an, wie man selber, also warum man sich tätowieren lässt. Will man aus der Masse hervorstechen, dann ist das vielleicht nicht das probateste Mittel der Wahl, weil egal wie krass du tätowiert bist, keine Sau dreht sich mehr nach dir um. Ist genauso wie wenn du jetzt bunte Haare hast, ja. Das war früher so, ich habe gestern noch eine Doku aus den 60ern gesehen, wo es um Gammler ging. Die hatten einfach nur lange Haare.
Und die Nutten mit den Mini-Röcken.
Ja, genau.
Ne? Ja, ja. So. Gammler ist ein Mega-Wort. Ja, geiler Bandname auch.
Gammler, auf jeden Fall.
Guten Abend, St. Louis. Wir sind woher Gammler from Germany.
Gammler from Germany. Yes. Es gibt auch, in Stockholm gibt's, glaube ich, gibt's da nicht Gammlerstan, da muss ich immer lachen. So, das ist so eine Straße, so ein Platz, ich weiß es nicht.
Letztens irgendwo gehört, hattet ihr das im Podcast erzählt, dass Batman auf Schwedisch Lederlappen heißt? Alter. Unnützes Wissen, Teil 348.
Ey, Alter.
Sofort, aber so, ey, sowas bookmark ich mir sofort.
Oder? Ja.
Ne? Ey, Geburtstag von meiner Nichte. Keine Ahnung,
ey,
so, ne?
Ohne Scheiß. Ich kann dir Stromberg praktisch alle 5 Staffeln rezitieren, so. Sag mir eine Folge und ich zitiere daraus.
Ja, ja.
So schlimm ist es nicht, aber die wirklich wichtigen Wissenssachen, so, die kenne ich da nicht. Das ist,
ja, ja.
Ist schwierig. Also ich finde, um nochmal zur Frage zurückzukommen, ich finde eigentlich, dass es, ich schäme mich nicht dafür, weil ich mache es ja für mich. So, also es ist für mich sozusagen meine Lebensreise. Das heißt, jedes Tattoo, das heißt, mit dem Motiv selber verbinde ich jetzt nicht unbedingt was. Ich habe auch viel Schrott einfach, weil ich es lustig fand.
Ja.
Ich habe zum Beispiel bei mir auf dem Schienbein 100 Kilo Hass, das habe ich mit Marcel Birkenhauer gegenseitig gemacht letztes Jahr. Das war halt mega cool. Man verbindet so die Situation in der Situation, in der man das gemacht hat. Und du hattest mich ja nach dem Fuck auf meinem Oberschenkel gefragt. Das haben wir haben Tattoo-Wichteln gemacht, als ich nach Jena gezogen bin.
Ich weiß, wer verloren hat.
Mit meinen Homies. Wir haben uns das alle gegenseitig tätowiert. Ich war aber der Einzige, der tätowieren konnte und hab's halt vorgemalt bei den anderen und hab's dann halt, dann wurde halt gewichtelt, wer das dann Ganze tätowiert. Und ich hab's halt von meinem Kumpel Dennis, der, naja, es ist drin, sagen wir mal so.
Ja, ja.
Gut geblowt ist halb schattiert.
Ja. Nochmal ganz kurz zu deinem USA-Trip. Ihr wart dann auf Conventions und so weiter und dann hast du in L.A. bei Nico Hurtado im Laden gearbeitet.
Genau.
Was war so das Erste, was dir aufgefallen ist, wo du dachtest, so, okay, das läuft hier konkret komplett anders als in fast allen deutschen Läden. Gab es sowas?
Also erstmal...
Es ist wahrscheinlich sehr professionell.
Es ist sehr professionell, obwohl es unterscheidet sich, finde ich, gar nicht so dolle davon. Es ist halt wirklich ein Atelier in dem Sinne, also wenn wir jetzt vom Black Anchor reden in Hollywood, es ist halt einfach nur ein Schlauch, so ein längliches Gebäude, wo du halt drin bist, wo halt die ultra krassesten Ölgemälde hängen von verschiedensten Leuten. Nico selber hat, glaube ich, nur einen Tag da tätowiert, ansonsten waren da halt immer relativ viele Leute zu Gast.
Weil es ist sein Laden.
Genau, der hat eine Managerin, da war irgendwie der Producer von L.A. Inc. noch am Start, der hat,
ist aber auch L.A., ne, das ist normal.
Ja, klar.
Jeder hat einen Assistenten für sonst sowas.
Aber ich meine, der hat ja auch vielseitige Interessen so, ne, und dementsprechend halt auch viel am Laufen und der macht, glaube ich, auch einfach nur das, worauf er Bock hat und das war halt echt eine andere Geschichte in dem Sinne, es war... was halt witzig ist.
Aber ihn selbst hast du gar nicht getroffen?
Ja, doch. Wir sind auch mit, wie heißt er? Robert Hernandez waren auch am Start.
Ach, aus Madrid.
Genau. Der,
ja, der ist schon seit Ewigkeiten. Der war ja so einer der ersten Leute Ende der 90er, wo alle gesagt haben, so, boah, also der so richtig krasses Realistikzeug freihand gemacht hat. Ne, der war ja der Erste, der da wirklich so eine Riesennummer war.
Auf jeden Fall.
Ja,
ja und mit dem waren wir halt dann, oder wir waren dann halt auch, Nico war mit uns dann halt auch öfter essen, so mit Jim.
Das ist ja cool. Ne, ich dachte jetzt schon fast so, ja, da kommt irgendwer aus, ja, der soll die Kohle da hinlegen und dann so, aber das ist ja nett, dann wenigstens.
Ja, und das Witzige ist, die wollten gar keine Kohle haben.
Ach was?
Ja. Ich habe gesagt, ja, wie ist denn hier der Cut? Wie? Ja, ich sag, naja, was wollt ihr haben dafür, wenn ich da arbeite? Also ja, keine Ahnung, nichts, aber wenn du willst, kannst du 10% Tipp geben.
Hä?
Ja.
Das heißt, du hättest dann einen Arbeitsplatz gehabt und Utensilien benutzen und hättest dir die Kohle theoretisch?
Ja.
Das überrascht mich jetzt total.
Ey, ohne Scheiß, ich sag dir, Nico Hurtado, ne, und das ist, der hat natürlich auch so eine Ami-Art dazu, aber das ist einer der, also das ist, muss ich sagen.
War das vornherein klar oder nachdem wir ein paar Mal essen wart?
Nee, nachdem wir essen waren, so, wir haben, wir haben uns über viel unterhalten so und das ist auch immer noch eins der, also da war ich zum Beispiel zum Thema, ob man gehumbelt ist, wenn einem jemand
Respekt gibt. Vielleicht konnte er dich aber auch einfach leiden. Weißt du, er wäre jetzt nicht klargekommen, hätte er wahrscheinlich irgendwann gesagt, ey, so ja, 30%.
Nicht
oder
von Anfang, also wir haben nicht von Anfang an viel geredet, aber wir haben, das hat sich dann ergeben, nachdem wir das erste Mal essen waren, da haben wir viel über so Philosophiekram und so geredet.
Also
und
über ganz andere Sachen.
Über Lebensansichten so. Und als ich dann
aber was hast du denn da beizutragen?
Naja.
Obwohl er ist ja Amerikaner und
er ist Amerikaner.
Nicht sehr klug.
Genau,
dann
richtig.
Geht das ja, ne?
Das ist das Ding. Nee, ich hab, also man hat, jeder hat so seine Lebensansichten, so die Klassiker, die man so nachts besoffen irgendwie in der WG-Küche erzählt, so was passiert nach dem Tod, solche Sachen halt. Darüber haben wir gequatscht. Und wenn du dann am nächsten Tag Instagram aufmachst und siehst halt, Nico Hurtado folgt dir, das ist dann halt so, so, boah, krass, Alter.
Okay, ja.
Mega. Also, wie gesagt.
Er hat den Scheiß echt gefressen, den ich ihm da gestern
ja, genau,
vorgeworfen
richtig,
habe.
So.
Ne?
Nee, das ist, also.
Da muss ich aber auch sagen, ganz kurz, das ist ja auch so diese Bonbon-Tüte in eurem Alforno-Podcast. Da weiß man ja auch manchmal nicht. Also das startet mit Shit-Talk und dann geht's irgendwann um den Tod, 40 Minuten.
Zum Beispiel, ja.
Ne? Und das finde ich.
Das ist der Alles-ist-möglich-Podcast.
Ja.
Wir können, das ist halt eben die Sache und ich glaube, wenn man Leuten erstmal da mit so einer gewissen, und das finde ich, feiere ich halt, weil ich kenne hier genügend Leute, die nicht halb so berühmt sind, wie der nicht mal ein Zehntel und das halt aber raushängen lassen. Ich glaube auch, das ist der Unterschied zwischen.
Du bist jetzt bei Nico Hurtado.
Genau, zwischen ja. B bis Z Promis und A Promis halt, weil die müssen es dir nicht aufs Brot schmieren, weißt du?
Mhm.
Die sagen halt, ja, okay, ich bin das halt so und, aber es sind halt auch alles Leute, die wirklich echt, für die leben fürs Tätowieren, so auch Jim, ne? Mhm. Jim ist so ein geiler
Jim Sylvia.
Jim Sylvia ist so ein geiler Typ, der ist so nett. Der hat damals angerufen, vor zwei Jahren, oder vor einem Jahr war das, glaube ich, da waren die, war der nach der London Convention noch in Berlin und hat gefragt, ob ich rumkommen will. Da war der mit Lucas Adams und wie heißt der andere nochmal? Aus San Diego, Grim Reaper. Habe ich vergessen. Fällt mir nachher bestimmt wieder ein.
Ist zu spät, aber gut.
Ja, genau. Ne, wir sind mit, der eine hatte dann Luke hat im Loxodrom noch gearbeitet und dann sind wir halt.
Ach so, dann Lars Uwe.
Ja, da hieß es dann, der kommt später auch noch
ganz
vorbei.
Ganz kurz, ist Lars Uwe aka Loose Lips ein Thema in den USA? Kennen
ja.
Die Leute? Die
ja.
Kennen den alle, ne?
Alter,
klar.
Wir haben uns, und das war witzig, ich habe mir mit Nico und Jim, habe ich unsere Favorite Lars Uwe Story ausgepackt, so. Und die kannten den, das ist halt geil, egal wo ich war, jeder kennt den so. Mhm. Und ich hatte bei Peach schon drüber geredet, so. Und ich finde das einfach, ich finde es geil, dass der halt einfach so ist, wie er ist, so. Mhm. Finde ich cool.
Ich habe mal mit dem Lars Uwe telefoniert und ihm drei Punkte genannt, unter deren Prämisse er für mich als der beste Tätowierer der Welt gilt.
Okay.
Das hat er sich angehört. Also ich habe einmal gesagt, so vom Technischen her, dann von der Komposition und etwas Drittes noch, was mir jetzt nicht einfällt. Aber wenn du die Parameter einzeln genommen hast, weil wer komponiert schöner?
Ja.
Wer zeichnet Gesichter schöner? Mir fällt halt einfach keiner ein. Von der Komposition her ist das auf dem Level wie Philipp Löh, von dem Körperanpassung her. Die Gesichter sind die schönsten Frauengesichter, die ich kenne. Also wer, also
Typ
für mich
ist ein
jetzt,
Samtkunstwerk.
Für mich jetzt, er hat das natürlich negiert und hat gesagt, so, ja, nee, du kannst ja nicht sagen. Und dann war er ganz woanders wieder und so, ne? Aber ich wollte es ihm einfach mal sagen und das hatte ich halt auch, ne?
Ich finde, der Typ ist als Gesamtkunstwerk einfach so. Also natürlich exzentrisch so auf seine Art und Weise, ne? Aber das ist halt das, was man so dieser Inbegriff von diesem wilden Tätowierer, der scheißt auf alles, weißt du? Also wie gesagt, ich kenne den nicht, ich habe noch nie ein Wort mit dem gewechselt, ich habe den auch noch nie persönlich getroffen oder so, aber mich fasziniert das irgendwie, wie er seine Sachen macht. Und auch seine Sachen waren damals, als ich halt angefangen habe mit Tätowieren, so die ersten, mit denen man so in Kontakt getreten ist, was Neo-Traditional anging.
Vor allem postet er Sachen, die 12 oder 10 Jahre plus sind und die würde ich heute haben wollen.
Ja.
Die sind einfach mega Bombe.
Ja, und da siehst du halt, wie eine Tätowierung halt konzipiert ist, ob es halt nur für die Insta-Klicks ist, ne, mit 3000 Filtern drüber und optisch aufgehübscht und jeder, der Plan hat, sieht direkt so, ja, Bruder, das hält aber nicht. Mhm. Oder ob du halt jemanden hast, der halt wirklich Wert auch auf Haltbarkeit legt und sagt, okay, eine Tätowierung muss nicht nur die ersten 2 Wochen fürs Instagram-Foto halten, sondern halt so lange, wie es halt geht. Und das sind Sachen, die die alle abbilden können. Und auch bei Nico, der hat eine tätowiert, die war, hat sich vor 10 Jahren das erste Mal stechen lassen, das sah hammergeil aus. Mhm. Das sah besser, das ist sein Minimum.
Ja, der arbeitet da halt so realistisch, wie ich das gut finde, weil es hält einfach.
Versteht.
Ne?
Und das ist das, woraus es ankommt. Mhm. Es ist, du brauchst, und das ist eben das Ding. Es kommt beim Tätowieren meiner Ansicht nach nicht drauf an, wie viele kleine Details kann ich jetzt reinarbeiten. So, du musst den Sweet Spot finden zwischen dem, was machbar ist und dem, was geil aussieht. Mhm. So, weil wenn du dich in Details verlierst, das ist alles schön, aber das bringt dir einen Scheiß, weil du halt am Ende des Tages hält das nicht. So, da hast du ein Jahr was von und danach nichts mehr. Also kannst du es auch lassen.
Hast du dich mal auf Tattoo-Stile oder so konzentriert, wo du nach einer Zeit gesagt hast, so, ah nee, da lasse ich lieber doch die Finger von, oder wo du gemerkt hast, so, also wo du irgendwie nicht dran gescheitert bist oder so, aber wo du dann irgendwann gesagt hast, ach komm, vielleicht japanisch oder was auch immer.
Ja, also japanisch ist halt
seit. Weil es ist ja so ein Klotz, so eine Mammutaufgabe, ne? Das muss man ja wirklich wollen, zum Beispiel.
Ich habe mich bei einigen Sachen, würde ich sagen, der japanischen Symbolik mal bedient, ja. Also, aber das japanisch zu nennen, fände ich anmaßend, weil ich habe gar keine Ahnung davon. Und seitdem ich Gordon kenne, weiß ich, dass ich überhaupt keine Ahnung habe.
Gordon Klaus,
genau.
Ja. Der ja bei einem Japaner auch in der Lehre ist,
genau,
und ab und zu drüben ist.
Der ist in der Lehre. Ja. Ich habe Kirasagi the First, ist es, glaube ich. Oder ist das, nee, ich glaube schon. Und das ist auf jeden Fall eine, das ist krank viel. Und auch da beim Tätowieren, das ist, damit schließt sich der Kreis wieder. Auch da, du kannst Allrounder sein, aber ich kenne wenige Leute, die in allen Stilen irgendwie Allround geil sind. Einer der wenigen, zum Beispiel, der mir jetzt gerade spontan einfällt, ist Max Lalois. Unten aus Mannheim kommt der, glaube ich, vom Electric Circus damals noch. Kann sein, Max, hasst mich bitte nicht, falls du
das
hast.
Ach, warte mal, Laloy.
Ja.
Laloy heißt der. Oder Lalois.
Lalois.
Ist ja halb tot? Das
Keine
weiß ich
Ahnung.
Gar nicht.
Weiß ich nicht.
Ja, auch ziemlich halbes Gesicht tätowiert,
ja, genau.
So, ne? Ja, der macht richtig gutes Zeug. Ja.
Und der,
ich glaub,
ist
der
halt
ist beim Erkan bei.
Ich meine auch, dass er bei Erkan wäre, kann auch sein, dass er bei Clemens Hahn ist. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher.
Ja, und der hatte, glaube ich, so ein. Der ist auch mit dem Peter Blim, glaube ich, befreundet, den ich auch sehr gut fand, der so Traditional Sachen macht. Egal. So.
Genau, ich habe Max ein paar Mal getroffen, so, ja. Und das ist zum Beispiel jemand, wo ich sagen könnte, der kann alles. So, weißt du,
stimmt, jetzt alles, du sagst, ja, ich habe schon ganz unterschiedliche
aus.
Sachen, ja. Mhm.
So, und es ist immer ein Unterschied. So, wenn ich zum Beispiel sehe, jemand, der Realistik macht, richtig geil, und dann sehe ich die Schrift, dann denke ich so, ja, Bruder, das war aber nichts.
Okay.
So. Oder
kein
genauso wie wenn ich Realistik-Leute sehe auf Conventions, die sich an japanischen Wellen ausprobieren und da wahrscheinlich
ja,
einen Haufen
es gibt nichts Schlimmeres als falsches Wasser.
Heftig,
wenn,
ne?
Das daneben ist. Mach doch einfach Wolken. Ist
ja
auch japanisch.
Ja, ja.
Kann nicht so viel schief gehen. Aber falsches Wasser, so, ah.
Aber die haben halt ein, und das meine ich eben, das ist, aber da ist die Tattoo-Szene auch ein bisschen gesplittet, finde ich. So, es gibt nicht die Szene, es gibt dann, ich finde, es unterscheidet sich im Großen und Ganzen dolle zwischen allem, was, also zwischen Realistik und dem Rest praktisch. Also die Leute, die Realistik machen, haben in der Regel weniger mit der Tattoo-Szene zu tun, als die Leute, die
haben auch immer Kopf, machen. Die haben mit niemandem was zu tun, weil die haben ja auch immer Kopfhörer auf Convention und hören da ihre Musik und haben
auch
so eine
gemacht.
Kopflampe.
Habe ich letztes Jahr in Mailand auch gemacht, aber ich bin dann im Tunnel und brauche das dann.
Ja.
Wenn ich ein Projekt, ich habe einen fetten Schriftzug.
Aber ich finde das so ein bisschen unangenehm. Ich meine, der Kunde will da auch mal.
Es ist eh so, in Mailand war es so, es ist eh so laut da, dass du sowieso nichts verstehst. Es ist eigentlich am Ende Boogie. Ob du jetzt Kopfhörer auf hast oder Boogie.
Ah.
Sag mal.
Ihr Kinder heutzutage.
Ihr Kinder. Die Jugend, hör mal.
Ich google das gleich mal nach an meinem 486.
Ich glaube, das ist tatsächlich so Regionalcouleur, das sagt man bei uns.
Aha.
Wurst, kann man auch sagen. Es ist,
ich sage ja auch Max Laloy und du sagst
Lalois. Na, ich meine, es wird so ausgesprochen.
Okay. Ja.
Ich weiß es aber nicht genau. Ich habe da jetzt keinen Anspruch drauf.
Ja. Aber es gibt auch, keine Ahnung, ich glaube, wer war es denn? Der Heinz aus Solingen, der so viel
Olli.
Olli, genau, der so viel Biomechanik
Heinz
macht.
Heinz Grant.
Genau, Heinz Grant, Gruß. Der sagte, dass die Biomechaniker so die Rollenspieler unter den Tätowierern sind. Das fand ich auch ganz witzig. Ne? Es spaltet sich halt immer mehr auf, das stimmt schon.
Du musst halt, das ist halt auch so eine Sache, wo du halt Plan von haben muss. Ich war letztes Jahr und dieses Jahr war Julian Siebert bei mir zu Gast, ist auch mittlerweile ein Kumpel geworden von mir.
Der macht so Horror-Realistik.
Ich würde sagen, ja, so Comics, so ein bisschen, es ist so Comic, okay. Neo-Traditional-Realistik, so ein
okay,
Mix.
Okay, da bin ich jetzt so ein bisschen falsch abgewogen, okay, ja.
Und Julian hat auf jeden Fall, also ist auch einer der Leute, die halt wirklich self-made sind, von dem ist auch einer meiner Vorbilder, nicht weil er so berühmt ist, sondern einfach wegen seiner Arbeitsattitüde. Der war letztes Jahr im Dezember drei, vier Tage da und hat jeden Tag von 11 bis um 2 Uhr nachts tätowiert.
Ja.
Und der ist halt wirklich, das ist eine Arbeitsmaschine. Mhm. Und da kann sich jeder Tätowierer, den ich kenne, inklusive mir, halt eine fette Scheibe von abschneiden, was man so wegschaffen kann.
Wie lange macht er das schon?
10, 15 Jahre.
So lange schon?
15 Jahre ist er am Start.
Das ist krass.
Ja.
Was treibt so Leute an, wenn die so ist es
Ehrgeiz. Der hat einfach, das ist 100% Vollblut-Tätowierer. Und der hat halt Plan. Der erzählt, und das ist vor allem, ich bin dann immer wie so ein Schwamm, wenn ich mit solchen Leuten, zu denen ich halt aufgucke, irgendwie.
Du sagst dann selber auch nicht viel, sondern hörst einfach nur zu und saugst das auf.
Naja, er hat mich halt viel über Lettering gefragt und ich habe halt zugesehen und habe viele Fragen gestellt zu dem, was er macht. Er hat halt, was bei ihm ganz groß ist, ist halt diese Bodyflow-Geschichte, dass du halt, wie setzt man
das? Der malt auch so so richtig viel freie Hand auf.
Ja.
Ne, und macht dann so.
Ja, genau.
Also der hat irgendwie, ich habe da irgendwann, glaube ich, mal ein Video gesehen, wo er vor einem steht und dann rechts, links und dann.
Der macht das dann parallel zusammen.
Genau, stimmt, der zeichnet mit beiden Händen gleichzeitig, ne?
Kleiner Spoiler, er hat gesagt, es ist einfacher, als man denkt.
Das ist so wie Skateboardfahren, wenn man das kann.
Das hat zum Beispiel letztes Jahr im Lockdown so, alle haben sich aufgeregt, oh krass, ja, was mache ich denn jetzt, beantrage ich Hartz IV so, Julian nicht. Julian hat überlegt.
Tätowier einfach mit beiden Maschinen gleichzeitig, nee, dann hat viel mehr geschafft.
Julian hat sich überlegt, was will ich denn jetzt lernen, was wollte ich schon immer mal machen, wo kann ich vielleicht noch ein bisschen mich künstlerisch ausleben und was bringt mir ein bisschen was, hat mit Ölmalerei angefangen. Wenn du dir jetzt anguckst, nach einem Jahr, was der Wichser macht, Alter.
Ja, ist wahrscheinlich richtig gut.
Ne? Am Anfang schon, ne? Du hast die ersten Bilder, wie viele hast du denn angefangen im Lockdown? Ja, 14, 15 Bilder und ich so ein Output so von einem gehabt, weißt du? Und man fühlt sich, das sind Leute, neben denen fühlt man sich immer faul, weißt du? Weil es immer Leute gibt, die setzen noch eine Schippe drauf, was Arbeitsattitüde angeht.
Ja,
das
aber respektiere ich. Ich würde es vielleicht ein bisschen wenn du so brennst, ist halt die Gefahr halt auch wirklich groß, dass man irgendwann verbrennt, ne?
100% auf
jeden
Fall. Ich weiß
nicht. Und was ja auch noch dazu kommt, wenn du 11 Stunden am Tag tätowierst, vielleicht sagt der Körper dann auch irgendwann so, fuck you, Alter,
ja,
mit Mitte 40 geht hier nichts mehr.
Das
ne?
auch. Und das, damit ist es, das ist ja nur die Tätowierarbeit, ne?
Ja, ja.
Also, er hat mir halt erzählt, brauchst du für seine Entwürfe, der macht die dann nicht, wie ich das mache, so eine Linienzeichnung, dann ja, vertrau mir einfach, sondern das vollständige Bild, und er sagt, da sitzt der an einem Entwurf mal gut und gerne 40 Stunden dran, ne? Und das ist halt wirklich was, wo du dir halt denkst, so, Alter, genau so muss es sein. So, das respektiere ich, das ist geil.
Ja, auch der totale Wahnsinn.
Voll. Ich würde das niemals können. Ich habe, wie gesagt, mein Interessengebiet ist dafür auch viel zu vielfältig, aber ich habe auch, weißt du, das ist halt, da weiß ich halt eben, der macht das halt 100%. Das und nichts anderes. So.
Von wem möchtest du unbedingt mal tätowiert werden?
Tatsächlich, wo du es gerade erwähnt hast, von Paul Dobbelman, weil ich mag die Farbpalette, die er nimmt, also so die Art und Weise, wie er tätowiert, und ansonsten, boah, es gibt viele.
Hast du noch viel frei? Hast du den Rücken voll?
Nee, ich habe eigentlich noch relativ wenig.
Gar nichts am Rücken?
Nee. Das ist komplett frei.
Ja.
Ich habe noch viel zu tun. Das Problem ist immer bei mir, mich zu entscheiden davon. Ich habe halt überlegt, machst du den Rücken jetzt japanisch? Ja, weißt du, so das ist halt, ich bin mir noch
Ich kann
unsicher.
Dir nur einen Tipp geben, würde ich nochmal den Rücken anfangen, Gruß an Shandor, mit meinen 70.000 Linien und was nicht alles, würde ich nochmal den Rücken anfangen, ich würde einfach einen Riesenschädel als Hauptmotiv, weil schwarz-grau, das kriegst du in einer Session, wenn du durchhältst, wegschattiert und einfach eine kunterbunte Schlange drumrum, die dann halt ein bisschen mehr dauert und ein paar Blätter drumrum. Das Ding ist voll und du hast eigentlich 70% der Fläche in Anführungszeichen beschissen. Das Ding sieht voll bunt und farbig aus, aber dieser Riesenschädel in schwarz-grau, der spart dir echt einiges. Kaum Linien. Da kannst du am meisten so das, ich glaube, wenn ich nochmal starten will, würde ich so machen, aber.
Das Ding ist bei mir aber auch, ich hab's nicht eilig damit. So, ich sehe Leute, die sind Anfang 20 und sind schon bis unter die Halskrause vollgeknistert und ich lebe ja hoffentlich noch ein paar Jährchen und ich will, dass das halt, dass ich mir halt gewisse Sachen aufspare, so dafür. Und deswegen, wenn ich, irgendwann kommt der Moment, an dem ich weiß, was ich haben will und dann ziehe ich es durch, aber ich sag jetzt nicht, nur weil ich Tätowierer bin, muss ich jetzt bis unters Dach vollgeknallt sein. Mhm. Aber wenn man natürlich gar nicht tätowiert ist als Tätowierer, ist das auch irgendwie nix.
Ja. Siehst du zu, dass du dich zumindest so einen Rhythmus einhältst, so einmal im halben Jahr mindestens, selbst wenn es nur was Kleines ist, um sich wieder an den Schmerz zu erinnern?
Oder ja,
so.
Es sind meistens Kleinigkeiten, die ich mache. Das ist so aus dem Affekt heraus, sage ich mal. Ja. Deswegen sind die Tätowierungen auch meistens halt kleiner, die ich mache, aber oder die ich mir selber machen lasse. Aber es gibt dann auch, wenn ich eine Idee habe, setze ich die dann natürlich auch um. Das ist wieder der Vorteil, wenn man halt eine Menge Leute kennt, weil dann kann man halt das mit den Leuten planen und auch gut terminieren, weil man dann halt, die sagen dann, ja komm, ich bin eigentlich ausgebucht, aber hier kriegst du mal einen Termin oder so. Das ist natürlich cool.
Gibt's irgendwas im Tätowieren, was dich richtig abfuckt?
Ja, schon. Also, meinst du jetzt kulturell oder vom...
Sowohl als auch.
Also ich finde, es gibt gerade so in der Tätowierer-Szene so eine komische Entwicklung, halt dieser Instagram-Kult, dieses, ich habe es bei Pete gesagt, dieses Clickbaiting geht mir ultra auf den Sack, dass sich alle halt auf Instagram reduzieren. So, an sich, was mir auf den Sack geht oder was.
Aber was meinst du konkret mit Clickbaiting?
Clickbaiting heißt, dieses ganze, welche Internetkultur, was jetzt on Vogue ist, wird da dann halt breit getreten.
Ach so, also auch viel mehr Stories.
Nee, das gar nicht. Also gar nicht die Art und Weise, wie man es transportiert.
Ja, aber so eher nicht ein Foto posten, weil man das will, sondern was ist gerade für den Algorithmus angesagt?
Diese ganze Political Correctness, diese Lippenbekenntnisse von Leuten, die da eigentlich nicht hinterstehen, die das aber jetzt gerade verkaufen, weil es halt, weil die wissen, es dreht, weißt du, dieses kalkulierte...
Sag mal konkret, ich weiß gerade überhaupt nicht, was du meinst. Also das dann Leute, also wenn ich sage Stories, also da ist ja dann ein Bild-Ton-Inhalt oder sowas. Oder was meinst du?
Es gibt diese Internetkultur, wo es halt, das ist wie wenn jemand stirbt und alle sich gezwungen sehen,
Zu dem was zu sagen.
Ja. So. Und genauso gibt's jetzt, da gab's mit Corona das Thema, da gibt's jetzt gerade zum Nahostkonflikt ganz aktuell das Thema. Genauso wie gesagt diese Political Correctness Schiene.
Finde ich total spannend, weil die Tätowierer, denen ich folge, und ich folge wahrscheinlich so, ich folge 500 Leuten, glaube ich, und wahrscheinlich sind 450 davon Tätowierern. Mhm. In meiner Blase findet das nicht statt. Das
ist krass eigentlich,
das
ne?
Das sind so die ganzen. Ja. Alten oder die da tätowieren.
Ja,
ne?
Tatsächlich.
Ey, ohne Scheiß, ich krieg da dahingehend gar nichts mit. Ich kann mich nicht erinnern, dass irgendein Tätowierer mal...
Sowas geht mir halt auf den Sack, diese Oberfläche.
Also in deiner Blase, also um es jetzt mal überspitzt zu formulieren, findet sowas statt.
In meiner Blase findet sowas statt, ja.
Ich liebe meine Blase.
Ja, das glaube ich.
Danke an die Blase da draußen. I love you.
Ich muss bei sowas, ich merke dann einfach so, dass mir sowas nicht gut tut und dass ich das dann... Also dann probiere auch irgendwie, ich frage mich dann selber, warum ich mich damit überhaupt befasse, weil ich merke, dass es mich wütend macht so, obwohl es eigentlich...
Entfollowst du dann der Person, wenn die irgendein Bullshit...
Es kommt drauf an, eigentlich ja, bei Facebook habe ich das, bei Facebook fahre ich die Politik, postest du einmal was mir nicht passt, schmeiße ich dich raus, nicht weil ich irgendwie in meiner Blase leben will, sondern weil ich nicht einsehe, meine Lebenszeit mit Sachen zu verschwenden, die mir nicht gut tun oder die mich irgendwie ärgern. Und in der Regel ich probiere es eigentlich nicht zu machen bei Leuten, die ich gut kenne, weil das ist immer, das nehmen die meisten persönlich, würde ich auch persönlich nehmen, wenn mir jetzt ein enger Freund entfolgen würde. Das haben viele gemacht, als ich halt mit diesem Instagram angefangen habe, weil die halt ein Problem damit hatten, dass man sich halt so irgendwie produziert.
Aber inwiefern hast du dich produziert? Hast du auch mal Videos gemacht?
Ich habe damals zum Beispiel, was ich mir oft anhören musste, ich habe freitags eine Fragerunde gemacht, den Frag mich Freitag. Das ist eine Zeit lang echt gut durch die Decke gegangen so und haben wirklich viele Leute gehört und da habe ich einfach nur normal irgendwelche Fragen beantwortet. Das war jetzt kein krankes Konzept mit irgendwie, das war einfach nur, ich habe freitags halt immer Fragen beantwortet.
Okay.
Und man muss sich eine Menge Hate gefallen lassen, wenn man sich in dieser Szene halt irgendwie in die Öffentlichkeit stellt und seine Fresse irgendwo reinhält. Mhm. Das ist schade, zumal es die meisten Leute eigentlich gar nicht affektieren sollte. Ich kenne es aber von mir selber, wie ich es gerade gesagt habe. Weil es zwingt einen ja niemand, sich das anzugucken. Genauso kann ich zu den Leuten sagen, alles, was mich irgendwie triggert, so, warum ziehe ich mir das dann überhaupt rein? Mhm. Ne? Also ich bin da selber Opfer von dem, was ich eigentlich nicht mag.
Gibt's jemanden, der noch mehr da in der Öffentlichkeit steht als du, wo du sagst, so, der macht das eigentlich ganz cool?
Boah, ja, klar, viele. Die meisten, also...
Wer?
In meiner Bubble gibt's eine Menge Leute, die sich da halt öffentlich produzieren, die halt auch eine Menge Follower haben, die aber jetzt auch nicht unbedingt nur rein aufs Tätowieren bezogen.
Ganz kurz, was ich hatte vorher noch einen anderen Podcast gehört, Prosecco-Laune.
Okay.
Ne? Gruß an die beiden Bekloppten. Und dann meinte der eine, der hat sich jetzt eine App runtergeladen, da sieht er, wenn auf Instagram ihm jemand entfolgt.
Ja, das habe ich.
Das gibt's halt auch.
Ja,
ne?
Das habe ich früher auch.
Und du denkst, echt jetzt hast du?
Ja, ich hab's mal ausprobiert, aber.
Aber das macht dich doch nur sauer.
Ja.
Und dann, ich meine, wie reagierst du denn darauf? Schreibst du den dann an? Ey, warum folgst du mir nicht mehr oder was?
Ey, es gibt so Leute. Ich hab zum Beispiel von einer Tattoo-Supply-Firma jemandem entfolgt. Ich nenne den Namen jetzt nicht. Aber einfach, weil mir das auf den Sack gegangen ist, weil er jeden Tag ein Live-Video gemacht hat.
Und der hat dich dann angeschrieben.
Und ich immer diese Nachricht gekriegt habe. Und du kennst das ja bei Instagram. Du machst gerade irgendwie eine Story, baust da irgendwas rum und auf einmal ist es weg, weil du versehentlich auf den falschen Knopf gedrückt hast, weil irgendwo so ein scheiß Pop-up aufging.
Okay.
So. Und dem bin ich dann halt entfolgt, weil ja. Stummschalten hat nicht funktioniert. Oder ich habe gestern rausgefunden, wie es geht. Und dann kam
dann
halt...
Dann habe ich den umgebracht.
Nee, ja, genau.
Und dann, nee, ich bin aber, dann hingefahren und am nächsten Tag kam auch nichts mehr.
Nee, dann kam dann halt von ihm eine Nachricht, na dann tschüss mit so einem Peace-Smiley und dann wurde ich blockiert. So, wo ich denke so, was bist du denn für ein Wichser, Alter? Warum fragst du mich nicht einfach, was mein Problem ist? Ich habe doch gar nichts gegen dich. Ich will einfach nur, mich nervt das.
Ja.
So, das war das Problem an der Sache. Also, wie gesagt, es gibt auf jeden Fall viele Leute, die sich da produzieren und es ist schwierig und ich finde, man legt heutzutage zu viel Wert auf diesen ganzen Instagram-Kram. So, wer folgt mir? Das ist natürlich, das ist reines Ego-Gewichse.
Mein guter Freund Friese sagt immer, ist doch nur Internet.
Ja, aber genau so ist es.
Und Leute, irgendwie ist da was dran und irgendwie natürlich auch nicht, aber ich finde so in der Einfachheit so schön so, ne? Sollte man sich viel öfter vielleicht einfach mal sagen. Und was man definitiv nicht anfangen sollte, ist ernsthaft im Netz zu diskutieren.
Nein.
Es ist noch nie gut ausgegangen, im Netz gibt's schwarz und weiß
keine
und
Kommentare
no fucking
lesen.
Gray. Nee. Ne? Es ist einfach, ne, das... Just don't do it.
Das sagen dir alle, gerade wenn du größer wirst und du kriegst auch eine Menge Hate ab, wenn du halt anfängst, irgendwie was zu bewegen. Das kriege ich mit einem Klamottenlabel, das kriege ich so. Für die Sachen, es ist mir aber eigentlich egal, weil man merkt dann eigentlich eher, man bewegt was mit dem, was man macht. Was ich halt irgendwie kritisch finde aktuell, ist halt, Instagram ist so eine Art Religionsersatz geworden, so, weil alle reden vom Instagram-Algorithmus, sowas wie Gott, weißt du, und man will Gott nicht erzürnen, man weiß aber nicht genau, was Gott nicht erzürnt.
Ja.
Du darfst nichts Copy und Paste machen, das erzürnt den Instagram-Algorithmus. Du darfst das nicht, du darfst das nicht. Nee, das darfst du auch
ja,
nicht.
Ja, oder dann Leute posten so, ey, geht vermehrt auf die Stories, weil das, ne, und ich ignoriere einfach alles und keine Ahnung. Also ich kriege das schon mit, dass wenn ich eine Woche kein Bild gepostet habe oder
ja.
so, dass danach, wenn ich da mal wieder was poste, ja. dass viel weniger Likes ist als vorher. Aber es ist mir auch irgendwie wurscht, weil mir geht's ja um meinen Podcast.
Genau.
Und die meisten haben das eh abonniert.
Ja.
Ne? Und die Leute, die mich hören, die haben da auch richtig Bock drauf.
Ja, genau.
Ne?
Das hat
und
man auch
da
so.
Gibt's ja auch nicht so viel Vergleichbares.
Also ich will die Wichtigkeit von dieser Sache nicht absprechen. Ohne das geht's heute nicht. Und meiner Meinung nach...
Ich find's auch schön, das zu haben.
Ja,
ne? Dann
total.
Habe ich ein Foto... Achso, ich muss jetzt auch noch gleich ein Foto von dir machen.
Ja, kein Problem. Das Problem, ich glaube, dass das Ding an der ganzen Geschichte ist, bei Instagram, dass man halt,
Jetzt stellt mein iPhone nicht scharf, warum nicht? Das will ich nicht. Ah, jetzt, oh Gott. Wir machen das gleich nochmal.
Ja, genau, wir machen das gleich nochmal in Ordnung.
Danke, Handy.
Ich finde, man, also ohne Instagram und Social Media geht's heutzutage nicht mehr. Meine Ansicht ist, egal wer du bist, wenn du nicht bei Instagram bist, vergessen dich die Leute auf lange Sicht, also long-term gesehen. Das heißt, man muss dieses Feld irgendwo bespielen und sich da auch seine Nische raussuchen, aber es ist halt eben auch nur Internet.
Ja, ja.
Also es ist eine Marketingmaschine für einen selber, ein Lead-Generator sozusagen, ein Kundenmagnet, dass man sagen kann, hey, ich zeig den Leuten, das bin ich, das mache ich und vielleicht hast du Bock drauf, vielleicht hast du keinen Bock drauf, aber es definiert mich nicht als Menschen, weil auch das, was ich bei Instagram poste, ist nur das, was ich den Leuten zeige. Dahinter geht ganz viel, was sicher auch todeslangweilig ist. Mhm. wenn ich zum Beispiel überlege, ich soll da so, nenne ich, oh Sebastian, poste doch mal mehr aus deinem Privatleben, so, aber dann denke ich, ja, was soll ich denn machen, mich beim irgendwie Steuern machen oder sowas
Bullshit.
Fotografieren,
ja, ja.
Weißt du? Ja. Es ist voll langweilig, mein Leben eigentlich. Mhm. Ich mache also ganz, oder nicht besonders aufregend, so, weißt du? Es ist halt, keine Ahnung, ich arbeite halt, so, das mache ich.
Ich würde mal gerne auf die umgekehrte Seite schauen. Also Social Media, Instagram und so weiter ist das, was uns jetzt beschäftigt und was uns auch, glaube ich, nicht mehr loslassen wird. Aber, und da bin ich jetzt gerne mal ein bisschen selbstreferenziell. Wenn du Ausgaben meiner Podcasts hörst oder gehört hast, wo dann halt so die alten Recken vors Mikro kommen, Heiko oder so, ich weiß nicht, welche Ausgaben du da gehört hast. Mhm. Was macht das mit dir, wenn so von Tätowieren aus den 90ern oder so berichtet wird? Weil damit hast du ja persönlich überhaupt keine Berührungspunkte gehabt, ne?
Doch. Weil ich bin in der sozusagen in dieser Umbruchphase ans Tätowieren gekommen. Das heißt, meine Vorbilder waren nie die neuen Insta-It-Boys, die jetzt oder Girls, die jetzt halt hochgekommen sind, sondern die alten Hasen.
Ja.
Und von daher war ich schon von vornherein, also ich bin auch da, sage ich mal, konservativ eher sozialisiert worden, was das Tätowieren angeht. So, ne? Also so ein bisschen so ein Mix, das Beste von den alten Hasen und das Beste aus der neuen Zeit. Das bedeutet, ich sehe bei vielen, ich habe ja auch für diese Where-to-Go-Geschichte zum Beispiel von Andreas, also Köhn, ein Statement angefragt und auch bekommen zum Thema Entwicklung der Tattoo-Industrie. Was diese Konzerne damit machen, die jetzt reingehen und so weiter, wie sich das Tattoo-Game in dem Sinne jetzt halt verändert hat. Mhm. Und ich kenne viele Ansichten davon und ich respektiere das auch, weil also das heißt, das macht mit mir, man denkt darüber natürlich nach, ne? Man kriegt viele Eindrücke. Ich bin immer bei sowas, auch wenn ich es manchmal nicht raushängen lasse, nie derjenige, der jetzt sagt, okay, meine Meinung ist das Nonplusultra und die absolute Wahrheit, sondern das ist immer so, dass ich mir halt, ich denke darüber nach, wenn ich was höre, wenn es mich erreicht, so. Und dann überlege ich halt, okay, wie ist meine Meinung dazu, wie stehe ich dazu? Andreas hat ja zum Beispiel eine sehr konservative oder wirklich sehr, sehr konservative Sache. Der hatte, also die Kernessenz war, okay, wir haben seit den 90ern Tätowieren so weit perfektioniert, dass keinerlei Innovation da notwendig ist.
Ja. Auch hygienemäßig
und genau, so. Genau, richtig. Ja. Das ist eine Meinung, die man vertreten kann. Mhm. Ich habe eine andere Meinung dazu, habe meine Gründe dafür, natürlich auch dem geschuldet, dass ich einen anderen Weg bestritten habe und meiner natürlich auch wesentlich kürzer war und aus einer anderen Zeit dann da stammt. Ich finde, es ist wichtig, dass man seine Meinung nicht, also dass man immer offen sein sollte, auch für neue Perspektiven und dass man auch Teile davon in seine eigene Weltanschauung irgendwie einbauen kann. Das finde ich wichtig, weil man ist nie zu cool, zu alt oder was auch immer, um was Neues zu lernen und um Sachen aus einem anderen Blickwinkel zu sehen, finde ich.
Ja, und dieses Romantisierende, so ja, in den 90ern hast du dich gar nicht reingetraut in Tattoo-Shop und dann saß da so ein alter Biker und obwohl, so Berührungspunkte mit Armin in Dortmund hattest du da vielleicht auch, was war auch ein Biker, oder?
Na, ich hab, Diesel war bei den Banditos damals.
Sorry,
davor habe ich auch in einem Studio gearbeitet, was auch von einem Rockerclub war. Dadurch bin ich auch erst an Diesel gekommen, weil die sich kannten untereinander.
Aber wie bist du denn da überhaupt gelandet? Also ich meine, du warst ein Hardcore-Typ und dann gehst du, also es gab doch bestimmt auch Tattoo-Studios, die da eher einen subkulturellen Anschlusspunkt hatten.
Ich war schlecht und da habe ich Arbeit gekriegt. Ja, ich habe scheiß Tattoos gemacht und die haben mir eine Chance gegeben. So.
Okay, und dann bist du eher in einen Laden gegangen, wo du dachtest, da fällt das vielleicht gar nicht so auf, weil die jetzt auch nicht so die Pfanne am heißesten hatten.
Ich habe mich damals bei Matthias bei Farbaffäre tätowieren lassen. Ich habe mich dann auf, Marco hatte dann, also Ivanovic, der damals da Azubi war beim Reschke, hat.
Also japanische Sachen.
Genau, richtig. Hat mir den Tipp gegeben, dass der Colin damals bei Günner in...
Colin Zumbro,
genau, beim Günner von Rockland Tattoo halt wohl durchzieht und dass dann Platz frei wird. Und daraufhin habe ich mich dann bei Günner beworben und Günner hatte mich dann aber abgelehnt, weil er halt sagte, ich habe keine Lust, jemanden auszubilden, der dann nachher nicht mehr bei mir arbeitet. Kann ich heutzutage völlig verstehen. Hat er auch auf eine sehr coole Art und Weise gemacht.
Aber hättest du da nicht sagen können, nö, ich bleib?
Das
obwohl,
Ding,
wer... Ja,
das Ding ist, ja. Dieses Selbstvertrauen, es war für mich richtig hart, erstmal eine Reputation in der Szene zu kriegen, im Sinne von, dass überhaupt Leute mit mir gesprochen haben, so, weil du bist halt ein Homescratcher in dem Sinne, ne? Mhm. Das heißt, du musst dir halt auf die Fahne schreiben, so gut zu werden, dass die Leute mit dir überhaupt reden.
Das heißt, du hast, wenn du in Läden dich beworben hast, hast du den Arbeiten gezeigt?
Ja, klar.
Und dann haben die gesagt, so, was hast du die gemacht? Und du sagst, ja, zu Hause halt, ne?
Ja, klar.
Okay.
Aber ich meine, wenn man, also Günner sagte auch zu mir, wir haben alle so angefangen in irgendeiner Form. So,
ja, ne? Ja.
Das ist ja auch in gewisser Art und Weise ehrlich. Das Ding war, ich habe immer ein Problem damit, wenn ich mir was in den Kopf setze, dann will ich das machen. So. Und ich habe auch keinen Bock auf eine Ausbildung gehabt, weil ich nicht wissen will, wie man putzt, weil ich tätowieren lernen will. So. Und deswegen habe ich gedacht, wenn es mir keiner zeigt, muss ich selber machen. Mhm. Das ist halt mein Ansatz generell ans Leben. So. Und aus dem Grund sage ich halt auch heute, okay, ich wäre weiter gewesen, wenn ich einige Sachen halt vorher gewusst hätte. Ich wusste noch nicht mal, wo mein Clipcord an der Spulmaschine dran macht.
Mhm.
So, also wirklich from scratch alles irgendwie selber und zugesehen, dass ich alles aufschnappe. Damals gab es auch diese Hülle, Hülle und Fülle an Informationen im Internet noch nicht.
Kannst du dich noch an dein allererstes quasi kommerziell, rein kommerzielles Tattoo erinnern, was du quasi dann bei Diesel im Laden gemacht hast?
Das war in Lüdenscheid noch in dem Laden, wo ich das gemacht habe, und das war, glaube ich, Schrift.
Aha, okay.
Ja, also, ich meine, der Laden war halt so 90er-Laden irgendwie, ne, wo du halt reinkommst, da sitzt halt ein Biker, der dich halt irgendwas fragt und dann sagt, ja, hier, mach das mal. Da gab es auch keinen, nee, das mache ich nicht, sondern da gab es so einen, jawohl, das wird gemacht. Mhm. Ich habe zu dem Zeitpunkt auch nur 3 Tage da arbeiten können, weil die halt noch einen anderen Tätowierer hatten und nicht mehr Platz hatten. Daraufhin habe ich mir dann einen eigenen Laden mehr oder weniger gemietet oder einen Raum, wo ich tätowieren konnte.
Wie ist das dann so nach Feierabend mit so Leuten, wo du eigentlich gar keine Berührungspunkte hast? Trinkt man da trotzdem mal ein Bier oder
ist das? Ja, schon. Sicher, ich war auch im Clubhaus so, ich habe auch mit den Leuten Party gemacht und so.
Von den Bandidos?
Ja, bei den Bandidos war ich nicht, das war damals bei den Freeway Riders. Ah, als ich zum Diesel gekommen bin, war er nicht mehr bei den Bandidos. Okay. Aber ich habe zum Beispiel damals den Präsi von denen aus Dortmund tätowiert, hat einem dann den Vorteil gebracht, du bist halt ins Stadion gekommen, ohne dass du eine Karte hattest. Ich war
Dortmund.
Beim Spiel Dortmund-Bayern.
Ah, cool.
Auf der Südtribüne ohne
Ticket. Und der dir den hergehabt?
Komisch. Man ist auch nicht in den Eingang, irgendwie sondern beim Ausgang reingegangen.
Irgendwie bin ich da auf einmal drin gewesen.
Und hat dann alle Leute mit Handshake begrüßt, obwohl keine Sau wusste, wer man ist.
Was hast du dem tätowiert?
Ich habe, glaube ich, Schrift bei dem gemacht.
Ja.
Ich weiß es nicht mehr genau. Naja, das ist, also...
Killer.
Ja, genau. Nee, die sind schon, das Ding ist, die sind halt gerade raus, ne? Und wenn die ein Problem mit dir haben, dann sagen die das und die testen dich natürlich auch am Anfang erstmal so, wenn wir dir jetzt einen Spruch mitgeben, was passiert dann mit dir?
Ja, dann musst du ein bisschen Konter geben.
Man muss den aufs Maul hauen, muss sagen, pass mal auf, du duzt mich nicht nochmal und dann, nee, Quatsch, die hat mich gefressen.
Ja, aber du musst schon mitspielen.
Ja, klar.
Wenn dir einer einen Spruch drückt, dann, wenn du da die Schnauze hältst, dann wissen die, okay, das ist ein Wimp oder der hat irgendwie nichts drauf.
Na, es ist schon, also es ist schon auch so, in so einem Clubhaus dann und auf so Partys, du siehst halt.
Sehr eigene Regeln.
Ich habe einen Kumpel mitgenommen, der guckt sich um und sagt so,
boah, gegendert wurde er jetzt auch nicht.
Alles Verbrecher, nee. nee, auf keinsten. Mit sowas haben die nichts am Hut. Es sind, also wie gesagt, ich habe mit denen öfters Berührungspunkte gehabt mit den Leuten. Ich kann persönlich nichts Negatives sagen. Für mich wäre so eine Szene aber nichts, weil sie mir zu viele Nachteile bringt, weil es halt eben dieses Club-Ding ist, auf welche Conventions darf man dann gehen und auf welche nicht. Das
finde. Aber jetzt, also du bist ja jetzt schon relativ konkret. Haben die dich mal gefragt, ob du Bock hättest oder sowas? Also
nee, aber ich meine, am Ende des Tages, wenn du halt damit in Kontakt trittst, es gibt ja viele Leute, die dann auch
du sagen,
du
hättest hey, zumindest schon
das,
mal einen Fuß in der Tür gehabt,
genau,
wenn du Bock
das
gehabt
cool,
hättest. So,
kann ich bei euch mitmachen.
Ja.
Ich hatte zu dem Zeitpunkt keinen Motorradführerschein, auch keine Ambitionen damit,
das
zu machen.
Das ist heutzutage auch nicht mehr vonnöten, was man so hört.
Damals war es noch ein bisschen anders.
Da brauchst du
ein
AMG.
Richtig.
Und dann,
Ja, nee, aber wie, also ich habe kein Problem mit Rockern so, ich finde den Weg, den die bestreiten, finde ich auf ihre Art und Weise cool, aber für mich wäre es nicht das Richtige.
Ja.
Also deswegen, das ist, ich, bei sowas auch da, ne, es ist halt interessant, andere Lebensentwürfe halt irgendwie kennenzulernen und dann halt auch intern in dieser Szene, ist natürlich witzig, wenn du das deinen Eltern dann erzählst, ne, und dann, ja, okay, hörst halt immer nur diese ganzen Sachen aus dem Radio und aus dem Fernsehen, was bei The Rockers alles abgegangen ist.
Ja, halt aber auch stumpf. Da ist halt einiges dran, weil, ne, wie
die
gesagt, Klischees sind Klischees, weil da halt oftmals einfach was dran
die
ist.
Die Jungs
ne?
sind halt einfach zu einem gewissen Maß stumpf und bei denen gibt's halt oft keine Probleme, sondern nur Lösungen.
Genau.
Das ist halt der Ansatz. So. Ja. Und der wird halt durchgezogen. Und das
ich kenne meine Rechte und auch meine Linke.
Genau, so, weißt du? Das ist.
Das war das immer, was mich auch immer so generell finde ich den Ansatz sehr romantisch.
Ja.
Wir machen unser eigenes Ding.
Ja.
Nur wenn ich dann in den Einschlägen Dokumentationen dann die Presse spreche, und das sind ja schon die eloquentesten da. Und wo du selbst denkst, so, okay.
Ist halt ein Business, ne? Die
ja,
wollen Kohle
ja,
verdienen, da ja. geht's um Macht, da geht's um Einfluss, da geht's auch in dem Sinne gerade bei den Oldschoolern da, und das war Diesel oder ist Diesel, geht's ums Motorradfahren und ja, das ist halt eine.
Ja, das ist wahrscheinlich ein Umbruch, genau wie im Tätowieren.
Klar.
Ne? Wenn du ein Rocker bist, fährst eine Harley und das ist das Geilste.
Also mit so, den
wenn du Tätowierer bist, ist eine Spulmaschine und die muss knattern. Ne?
Mit den Altrockern ist das genauso. Die finden das auch nicht cool, wie sich das entwickelt
quasi
hat.
Quasi Cheyenne ist jetzt der AMG, so ungefähr.
Ja, wie gesagt, aber auch da.
Auch das hinkt natürlich.
Ich find's halt immer schwierig, so am Ende, ich meine, worum geht's beim Tätowieren? Es geht darum, ein cooles Tattoo zu machen. Ne? Ja. Und ob du das jetzt mit Spule machst, Handpokes oder rein leckst, ist am Ende scheißegal. Ja. So, wenn das, wenn das Endprodukt auf gut Denglisch gesagt wack ist, dann ist es wack, dann ist es scheißegal, ob du nicht eine Spulenmaschine benutzt hast.
Ja.
Sollte man die Technik auch heutzutage weiterhin lernen und sich mit Spulenmaschinen als, als Azubi auseinandersetzen? Auf jeden Fall, weil es dazugehört, weil man am Anfang darf sich einen Werkzeugkasten aufbauen muss, aus dem man schöpfen kann.
Hast du jemals gelötet selbst?
Nee. Ja. Ich wollte es immer lernen, hat viele Leute getroffen.
Habe ich gelötet in meinem Kiosk, ne?
Ja, ja, genau. Die es mir beibringen wollten, aber es hat sich irgendwie nicht ergeben. Aber ich wollte es immer lernen und ich würde es, wenn es mir heute jemand zeigen würde und sich die Möglichkeit ergibt, auch immer noch machen. Also, was ich gemacht habe, ist, also löten an sich klar, bei meiner meinen anderen Maschinen dann mal einen Motor dran gelötet oder so, klar, das habe ich gemacht. Mhm. Aber die Maschine selber, klar, auseinandergebaut, zusammengebaut, mal ein Federblech geschnitten, gewechselt, solche Sachen, das halt alles gemacht. Aber gelötet, Nadeln, nie.
Du hattest gerade kurz deine Eltern erwähnt. Hast du noch Geschwister? Wie ist der Draht zu deinen Eltern? Wie war das, als du angefangen hast zu tätowieren? Wahrscheinlich die Hände über den Kopf zusammengeschlagen.
Ja.
Du hast deinen eigenen Laden in einer fernen Stadt. Da sind ja ziemlich viele Parameter, die da mit reinspielen.
Also
ne?
Meine Mutter, die waren natürlich am Anfang, haben natürlich keine Berührungspunkte mit Tätowieren. Und es ist zu dem Zeit auch noch so ein gewisses Klischee gewesen. Und das ist halt das, was du machst. Der Sohn hat Abitur, entscheidet sich aber gegen ein Studium.
Du hast Abitur?
Ich habe Abitur.
Aha.
Entscheidet sich, ja klar, sonst will ich doch nicht sagen. Nein, Quatsch, alles gut. Der entscheidet sich dann aber gegen ein Studium und für praktisch ein selbstbestimmtes Leben dabei. Und ich glaube, die sehen es jetzt anders. Also zumindest meine Mutter, die
hat's
halt,
ja hingehauen.
Ja, die sagt halt, mir ist es egal, was du machst, Hauptsache du bist happy. Mhm. Mein Dad, wie Väter halt so sind, ist dann da eher so, naja gut, okay, macht der Junge halt, aber wenn es eng wird, beziehungsweise jetzt Corona, ja, hättest du mal studiert, dann, es ist halt Floskeln. Ne? Mhm. Das hat halt nichts mit der eigentlichen Geschichte zu tun. Deswegen, ja. Also die sind pro, die finden es lustig, die finden es cool zu einem gewissen Maß, aber ich glaube, so richtig umfassen tun sie es nicht.
Ich glaube, Eltern sind immer beruhigt, wenn sie wissen, finanziell haut das so.
Genau.
Und hast du denen irgendwann mal konkret Zahlen genannt, damit die so ein bisschen beruhigter sind? So nach dem Motto so, ey, die Summe X, die kommt schon eigentlich so jeden Monat rein.
Ja, ich meine, die sehen ja, dass es funktioniert. Die sehen ja auch, dass ich mir kein Geld leihen muss bei denen. Und am Ende des Tages, ich habe damals immer die Angewohnheit gehabt, wenn ich zu Hause tätowiert habe, beziehungsweise wenn ich dann auf Guestspot war in Dortmund, habe ich halt in Schalksmühle gepennt, meistens bei meiner Mutter. Und da habe ich dann die ganze Kohle, die ich dann am Tag verdient habe, einfach auf einen Haufen geschmissen, weil ich dann hinterher erst sozusagen meinen Buchhaltungskram gemacht habe und das hat sie dann halt gesehen.
Ah, okay, und dann so. Ah.
Und sagte dann, ja, Sebastian, dafür
da
muss ich halt
nur, nicht,
drei
nicht
Monate
nur 79
arbeiten.
Euro, sondern mehr.
Also
ne?
Genau, ja, meine ja. Mutti ist halt bei der Caritas als Sekretärin und ich meine.
Ja gut, horrend wird sie da auch nicht verdienen.
Nee, eben, das ist halt immer die Sache so.
Hat man da vielleicht eher gegenteilig fast so ein bisschen schlechtes Gewissen, wo du weißt so, ey, ich arbeite 5 Tage und die arbeitet dann?
Nee, habe ich nicht, weil am Ende des Tages steht das ja jedem frei, sich seinen Beruf irgendwie auszusuchen und es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie, muss sich im Supermarkt nicht entscheiden, wie dieses schöne Ding jetzt ist, ich bin very rich, also ich kann mir auch Beeren außerhalb der Saison leisten und kann im
Very rich nennt man das dann? Okay,
ich glaube bei
das
Fest
ich auch noch
und Flauschig habe ich das gehört, auf jeden Fall. Kann ich mir im Supermarkt
Flugbeeren.
Genau. Kann mir im Supermarkt jetzt trotzdem aussuchen, was ich essen will, ohne dass ich jetzt rechnen muss. Aber ich kann mir jetzt auch keine fetten, und das ist auch gar nicht mein Ding, irgendeinen Luxus leisten. Wir hatten es vorhin im Vorgespräch, Thema Wohnung. Wohnen jetzt mit meiner Freundin auf 52 Quadratmeter und ohne irgendeinen Luxusscheiß brauche ich auch nicht. Aber überleg mir dreimal, ob ich mir eine Wohnung für ein Taui oder 1-2 im Monat besorgen würde, weil es kann immer irgendwas passieren. Ne? Das ist halt das Ding. Also wie gesagt, es ist cool und ich bin froh und dankbar über die Möglichkeiten, die ich habe. Ich musste in meinem Leben nie Hunger leiden. Ich bin dankbar dafür, dass ich das machen kann und auch machen darf, sofern mich Vaterstaat lässt. Aber im Großen und Ganzen, ey, ist doch cool.
Hast du Geschwister?
Ja, eine Schwester.
Was macht die?
Die wohnt auch in Köln. Mit der treffen wir uns nämlich später.
Ah, was?
Die war jetzt ganz lange Zeit die Managerin von Casala.
Ach, lustig.
Ja.
Moment mal, Kim?
Nee, Theresa.
Ja, weil ich habe mit Casala tatsächlich auch über den WDR so ein bisschen was zu tun.
Ach, witzig.
Ja, ich glaube.
Die managt, glaube ich, immer noch, aber nur noch halbtags. Die ist jetzt bei der Welthungerhilfe.
Okay. Ja, es gibt noch Kim Kerstenberg im Management. Die
frage ich sie gleich
mehrere
mal
Leute, ja. Ja, ja.
da. Und genau, das macht die.
Jetzt
und
bin ich während der Aufnahme in mein E-Mail vor. Ich bin auf sowas bescheuert, aber es scheint alles gut gegangen zu sein.
Super, ja, ich kenne das Problem. Dann reißt es ab. Und mein Halbbruder, den ich habe, der ist...
Hast du die tätowiert?
Ja.
Okay, was?
Eine Weltkarte, die hat im Gegensatz zu mir, war die oft in Australien und so und hat Sachen gemacht und ja, eine Kinderzeichnung von mir hat sie tatsächlich auf dem Fuß tätowiert, eine Ente.
Aha. Ja, sowas ist doch cool. Ja,
auf jeden
Fall. Wie ist das, wenn man Verwandte tätowiert? Das ist doch mega.
Nee, es ist cool.
Ja?
Ja.
Man ist ja nicht extra nervös oder nee, so. Gar nicht. Nee.
Ja. Ist man eher, wenn man, als ich Julian tätowiert habe, da war ich sehr nervös.
Julian Siebert?
Ja.
Ja, okay. Ja.
Da war ich sehr nervös, aber sonst, wobei Tätowierer eigentlich selber die easiesten Leute zu tätowieren sind, weil denen das am Ende des Tages scheißegal ist.
Fertig wird's eh nicht, ne?
Genau.
Woran erkennt man Tätowierer? So, ja, die Tattoos sind einfach nicht fertig.
Ja, genau.
Ja. Wir kommen traditionsgemäß zu unseren letzten, oder zu meinen letzten beiden Fragen. Mhm. Was kannst du gut, was kannst du nicht so gut? Als Mensch.
Ich kann gut ruhig bleiben und überdacht Situationen, also ich bin kein impulsiver Mensch, sondern eher ruhig und bedacht. Und was ich nicht so gut kann, wie gesagt, ich lasse mich leicht ablenken. Das ist auch, ja, durch meine Begeisterungsfähigkeit ist eine Nebenwirkung.
Aber das ist ja fast impulsiv.
Ja, okay. Also sagen wir so, dann sagen wir es anders. Ich probiere immer jedem, also gut kann ich mit Leuten reden und so eine Art Diplomatie zu machen, ja. Also das heißt, ich kann, wenn es jetzt irgendwo Ärger gibt oder so, kann ich gut schlichten bei sowas.
Kannst du dich auch gut entschuldigen?
Ja, auf jeden Fall. Ich gehe immer gehe oft den unteren Weg, weil ich mir halt einfach, das ist halt so, also mein Ego ist in dem Sinne, auch wenn man das manchmal nicht denkt, nicht so groß, dass ich das für so wichtig nehme, dass ich sage, ich muss mich bei niemandem entschuldigen. Ja. Ich mache alles richtig. Ich bin meistens der ankommt.
Ja, was kannst du nicht so gut?
Nicht so gut. Wie gesagt, ich probiere gerade, mir Struktur zu schaffen in meinem Leben, dass ich mache viel gleichzeitig, beim Videoschnitt jetzt zum Beispiel das Ding. Normalerweise sucht man erst die Selektion aus, bringt dann alles in die richtige Reihenfolge und fängt dann an, sich zu überlegen, wie mache ich Transitions, wie ist die Musik dahinter und so weiter. Ich fange dann aber an, schon zu sehr ins Detail zu gehen.
Okay.
Also ich fange dann an der einen Transition, obwohl ich noch nicht mal weiß, was kommt danach, so lange rumzubasteln, bis mir das gefällt und ich springe so ein bisschen. Also es ist so eine gewisse Stringenz, das ist ein großes Problem von mir. Also, aber ich probiere halt dran zu arbeiten und das irgendwie zu verbessern, dass ich da strukturierter bin und effizienter mit dem, was ich mache.
Alles Gute dafür, vielen Dank.
Dankeschön, war sehr cool. Danke, danke.
Zuerst war die Haut. Der Tattoo-Podcast. Mit Oliver Plöger.